96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von 96. Minute. Mein Name ist Henne und ich sitze hier heute mit Gianni. Gianni ist allerdings hinter den Kulissen, weil wir haben wieder eine Zu-Gast-Folge. In der Sommerpause haben wir als History-Podcast unsere Chronistenpflicht etwas vernachlässigt und haben länger nicht in der Geschichte rumgewühlt. Und deswegen haben wir uns die besten Gäste dazu heute nochmal hier eingeladen, die man für einen History-Podcast haben kann, nämlich Jannis und Christoph vom Archiv. Grüßt euch.
Moin.
Ja, und erzählt doch mal, warum sitzen wir hier heute?
Wir sind ja hier im Gleis heute, im Gleis 1896 in der Passerelle oder Niki de Sofal-Promenade, die wir seit Januar im Schaufenster mit Exponaten aus dem Archiv bestücken dürfen. Das macht uns sehr große Freude. Wir hatten noch eine tolle Eröffnung im Januar. Wir haben dann im April nochmal zum Vereinsjubiläum nochmal eine neue Ausstellung verwirklicht und haben heute am 31.07. eine Trikotausstellung vorbereitet und freuen uns, dass wir jetzt für einige Zeit diese Trikotausstellung 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche allen Hannoveranerinnen und Hannoveranern zeigen dürfen.
Und dazu gehört, jetzt werden alle, die gerade das hören und hier normalerweise vernünftige Sachen erwarten, denken, was seid ihr denn für Spinner? Ihr sitzt hier und erzählt von Trikots, die keiner sehen kann. Stimmt auch, kann keiner sehen, ihr könnt es jetzt nur hören. Aber die Idee dahinter, darum der Podcast ist, jedes Trikot kriegt am Ende eine Verlinkung. Die Verlinkung wird abrufbar sein in der Passerelle. Das heißt, alle, die diesen Podcast nicht gehört haben, stehen da, scannen es ein und hören sich dann die jeweilige Geschichte zu den Trikots oder eben den ganzen Podcast an, wenn sie alles wissen wollen. Und deswegen nehmen wir auf und ihr wiederum stellt die Bilder für euch zur Verfügung, so dass auch alle, die nicht in die Passerelle gehen und gucken können, sich die Trikots angucken können.
Genau, in der Folgenbeschreibung könnt ihr also die Verlinkung zu den Fotos, zu den Trikots sehen, die wir hier jetzt auf dem Tisch vor uns liegen haben. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber ganz kurz, ich weiß ja, dass vor allen Dingen du, Christoph, bist ja so ein kleiner Trikot-Nerd, ne? Bevor wir jetzt in die Geschichte reisen, ganz kurz zum neuen Heimtrikot, weil das ist ja eine ganz interessante Geschichte, weil da ja eben diese Einprägungen aus der Innenstadt von Hannover drin zu sehen sind. Wie ist eure Meinung zu diesem sehr, also man kann da geteilte Meinung sein, aber es ist ja auf jeden Fall ein besonderes Trikot.
Ich finde erstmal alles, was sehr individuell gestaltet ist und die Identität eines Vereins oder auch der Stadt abbildet, gut. Und deswegen gefällt mir das Trikot persönlich sehr, sehr gut. Mir gefällt auch das klare Rot und die schwarz-weiß-grünen Absätze. Aber gerade bei dieser Prägung ist natürlich schon nochmal ja, eine Besonderheit umgesetzt worden. Und da hat man mal einen Akzent gesetzt und das finde ich sehr schön. Das ist mal was Individuelles. Der Ausrüster gibt sich Mühe, hier auch 96 was anzubieten. Und insofern mein persönlicher Eindruck ist sehr gut.
Ich finde es auch richtig gut. Also ich bin gar nicht zwingend so ein Trikotträger, finde es aber wirklich richtig schick. Kann mir aktuell gar nicht vorstellen, dass es nochmal ein besseres 96-Trikot geben wird. Also ich finde es wirklich, dieser Maßstab, den man da mit dieser Verknüpfung mit der Stadt setzt, absolut super und das ist auch so eine schöne Überleitung zu dem, was wir jetzt hier gleich machen werden, denn wenn in 30 oder 300 Jahren irgendwer sitzt, einen Podcast aufnimmt und über dies Trikot spricht, dann wird er das vielleicht nicht mehr als das Allerschönste ansehen und auch da wird dieser Ritt, den wir gleich durch die Trikotgeschichte bei 96 oder ein Ausschnitt, ein ganzer Ritt ist es ja gar nicht, machen, zeigen, dass es zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Trikots gab, die immer einen Grund hatten, warum sie so aussahen. Hoffen wir zumindest.
Ja, und heute habt ihr hier für den Podcast und auch für eure Ausstellung 14 Trikots aus 6 Jahrzehnten Hannover 96 ausgesucht. Und bevor wir jetzt in die Vergangenheit reisen, entstauben wir endlich mal wieder unseren History Buzzer.
Alte Liebe History.
Yes, und wir starten direkt relativ weit in der History zurück mit dem ersten Trikot. Ich beschreibe ganz kurz, wie das aussieht. Es ist grün, es ist einfach ein Longsleeve-Baumwoll-T-Shirt, würde ich jetzt mal sagen. Es hat keine Werbung, es hat auch keinen Ausrüster und die 96 ist in weiß auf der Brust aufgenäht. Wir befinden uns zwischen 1963 und 1975.
Das ist korrekt. Also dieses Trikot haben wir ziemlich genau in diesem Stil über diese lange Zeit getragen. Das heißt, grundsätzlich ist das erstmal nichts Ungewöhnliches. Damals haben eigentlich die Fußballmannschaften immer in Baumwoll-Shirts gespielt, die auch über mehrere Jahre lang getragen wurden. Also tatsächlich auch nicht nur vom Template her, sondern auch das Hemd an sich wurde mehrere Jahre so getragen und geflickt und genäht und gewaschen. Einigermaßen ungewöhnlich ist schon, dass wir auch 1974, 75 noch, als es schon erste Ausrüster gab und modernere Trikots mit Synthetikstoff, immer mal wieder in diesem Trikot gespielt haben. Das ist relativ ungewöhnlich. Insofern bildet es eine Kontinuität ab in der Außenwahrnehmung von 96. In dem gleichen Trikot haben wir in Rot gespielt, auch das ist sehr bekannt. Und das ist jetzt die Auswärtsversion in Grün. Die taucht auch immer wieder auf als Trainingsshirt oder auch als Trikot, das der Trainer trägt und ähnliches. Wir haben jetzt hier ein Exemplar ohne Rückennummer. Das könnte also entsprechend ein Trainingsmodell sein oder von einem Trainer, wie auch immer. Vielleicht auch schon so eine erste Replika, wobei eben zu der Zeit eben keine Fanartikel üblich waren. Das muss man auch sagen. Und zu den Ausrüstern vielleicht ganz kurz noch. Das ist jetzt eins von Palme. Palme, ein deutscher Hersteller. Da gab es immer wieder viele Baumwoll-Trikots von Palme, die auch im Profifußball getragen wurden. Weiterer bekannter Ausrüster aus der Zeit ist zum Beispiel auch Umbro, die dann zeitweise auch Adidas beliefert haben. Also das waren so die Ausrüster, die aber damals eben noch nicht sichtbar waren. Also das waren ganz schlichte Lieferanten, kann man so eigentlich sagen.
Also man kann es hier hinten im Schild, im T-Shirt kann man tatsächlich Palme lesen, aber sonst ist es nirgendwo sichtbar. Als ich mich jetzt nochmal ein bisschen reingewühlt habe in die Historie, ist mir aufgefallen, wir befinden uns ja jetzt im Jahr 1963, Gründung erste Bundesliga, und dann ist ja mit dem zweiten Gründungsjahr erst 96, die Geschichte kennen wir schon, die haben wir schon zusammen hier erzählt, 96 aufgestiegen. Ist das richtig, dass erst mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga die 96 auf der Brust zu sehen war? Weil alles, was ich vorher gesehen habe, was vor den 60ern war, waren immer komplett schlichte T-Shirts.
Nein, also tatsächlich in den Aufstiegsspielen auf den Fotos siehst du die 96 auch schon drauf. Also richtig ist natürlich, dass wir ganz viele Jahre davor eigentlich ohne 96 gespielt haben. Die 96 war schon mal zu ganz frühen Zeiten mal auf ersten Trikots drauf, so wie auch schon vor der Vereinsfusion 1912 auch HFC schon mal auf dem Trikot drauf war. Dann viele Zeiten auch gar nichts. Zwischendurch mal die schwarz-weiß-grüne Fahne, also unser Vereinswappen, das es damals auch hauptsächlich noch war. Zu der Zeit hat beispielsweise in Sonderheften vom Kicker oder so, wenn man die Vereine vorgestellt hat, eigentlich immer die schwarz-weiß-grüne Fahne bei 96 geprangt. Und jetzt ist es so, dass man erstmals aber 1963 diese 96, und auch das ein wichtiges Detail, kommen wir gleich noch zurück, mit den geraden Schenkeln, also dass man diese 96 dann auf der Brust trägt, das beginnt 1963.
Okay, und damals war es auch schon so, rot grundsätzlich zu Hause, grün auswärts.
Das war grundsätzlich so die Regelung, ja.
Ja, okay. Und wenn ich jetzt diese aufgestickte 96 sehe, denke ich immer an ein paar prominente Spieler, die damit tatsächlich aufgelaufen sind.
Ja, wir müssen natürlich da in erster Linie nennen, glaube ich, über die Stadtgrenzen vor allem bekannt Josip Skopla und Jupp Heynckes, die, ja, kann man schon sagen, zu Weltruhm gekommen sind später. Natürlich auch Hans Siemensmeier ist da zu nennen. Das ist ein Trikot, mit dem wir in die erste Bundesliga aufgestiegen sind und dort 10 Spielzeiten hintereinander auch gespielt haben. Nicht zu vergessen aber auch die Amateure, die 5-mal das Finale der Deutschen Meisterschaft erreicht haben, 3-mal gewonnen haben. Also das war eine sehr, sehr prägende und sehr wichtige Zeit, in der wir uns als einer der größten Clubs, wichtigsten Clubs im deutschen Fußball etabliert haben.
Und ganz grundsätzlich gilt bei Trikots aus der Zeit, beziehungsweise eben nicht aus der Zeit, da ist 96 ja schon ziemlich lange ein Fußballverein. Denn, aber Trikots aus den ganzen Vorjahren, Christoph hat gerade beschrieben, wie die vielleicht ausgesehen haben, die gibt es alle nicht, die gibt es nur auf Fotos. Man hat ganz, ganz lange gespielt, bis kaputt war, 3-mal geflickt, du hast es gerade gesagt, und dann wurde es einfach weggeschmissen. Es gab keinen Fanshop, das heißt, man konnte Trikots eigentlich nicht kaufen, für die ganzen Ausrüster gab es damit auch kaum Geld zu verdienen, weil die nicht Tausende, Zehntausende oder bei manchen Vereinen vielleicht auch Hunderttausende davon verkauft haben. Und im Stadion trug man es auch nicht. Die Leute haben Jackett getragen, in der Regel. Also die Männer. Und es waren überwiegend Männer. Das heißt, die haben überhaupt keine Trikots getragen. Das war gar nicht angesagt zu der Zeit. Und weil die so geflickt wurden, war es auch nicht immer zwingend einheitlich. Also das wurde dann schon besser, hat schon zugenommen. Aber das ist eher so eine allgemeine Bemerkung. Das wird uns gerade in den Jahren nach der Vereinsgründung, den Jahrzehnten danach, ist das immer wieder klar. Und dann insbesondere zu diesem Trikot. Es gibt immer so eine kleine Anekdote, ich werde das versuchen, jetzt immer mal so ein bisschen bei jedem einzuspielen. Und das tatsächlich, du hast ja eben schon gesagt, Aufstiegssaison 63-64, das letzte Spiel vor der Aufstiegsrunde. Das hat man bei Barmbek-Uhlenhorst, also in Hamburg, gespielt. Mittlerweile ja ein vergessener Verein, mehr oder weniger, oder nur wenigen Leuten bekannt. Und dann spielt man mit diesem Trikot 66 im Februar in Barcelona, dieses berühmte Messepokalspiel. Und um dann am Ende das letzte Saisonspiel 74-75 ist wieder gegen Barmbek-Uhlenhorst. Das ist ein Heimspiel, man spielt da nicht in Grün, aber Barmbek-Uhlenhorst scheint da irgendwie so eine Klammer zu sein. Und ganz wichtig, in diesen vielen Jahren gab es ganz viele Derbys. Leider ist die Quote mäßig. Es gibt nämlich in diesem Trikot, also Auswärtsderbys aus Hannoverscher Sicht, 2 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen.
Ja, du sagst es, also ich habe auch auf vielen Fotos tatsächlich so eine Mischung aus den Trikots gesehen. Mal gab es Rundteils, mal gab es so V-Ausschnitt in einem Spiel. Also die Spieler hatten dann teilweise unterschiedliche T-Shirts an, sozusagen, von der Form her. Aber die 96 war halt immer in Weiß drauf gestickt.
Ja, haben wir teilweise sogar auf Mannschaftsfotos.
Ne? Okay, dann gehen wir über zum zweiten Trikot. Das ist diesmal ein rotes Heimtrikot. Es ist immer noch ohne Werbung, es ist immer noch ohne sichtbaren Ausrüster. Die 96 ist schon ein bisschen schicker, aber trotzdem noch sehr rough aufgenäht auf der Brust. Es ist aber eine Sache hinzugekommen, und zwar sieht man 3 Streifen auf dem Arm. Da denke ich natürlich direkt an Adidas. Ist das Adidas?
Ja, zum Teil. Also das ist tatsächlich ein Trikot, das ein paar Kuriositäten enthält und ein ganz gutes Symbol ist für die Diskontinuitäten, die wir haben zu dieser Zeit, zu dieser sehr frühen Zeit des beginnenden modernen Fußballs. Also wir sprechen jetzt hier von den frühen 70ern, 1973, 74, eine Zeit, in der wir dieses Baumwolltrikot, was wir eben hatten, teilweise auch noch getragen haben. Jetzt beginnt die Zeit, in der die Ausrüster immer stärker auf den Plan kommen. Also Leeds United zum Beispiel hat schon ein paar Jahre davor zum ersten Mal mit richtigen Trainingsjacken vom Ausrüster Admiral ist damit eingelaufen und hat zum ersten Mal so ein Ausrüster präsent gezeigt, ein neues Logo entwickelt, ein neues Wappen entwickelt. Wir kennen die Diskussion mit Jägermeister in Braunschweig und Adidas rückt eben auch ganz stark in den Fokus mit den 3 Streifen. Und das ist aber noch sehr unausgegoren alles. Also das ist alles gar nicht so professionell vorbereitet. In diesem Fall ist es zum Beispiel so, dass das ein Trikot von Erima ist. Das war damals üblich, dass Erima die Vereine ausgestattet hat, so wie vorher auch eben, ich sagte eben zum Beispiel auch Palme. Und Adidas hat die Vereine in der Regel mit Schuhen und Hosen beliefert und hat diese Erima-Trikots eben auch quasi als Händler den Verein übermacht und mit 3 Streifen versehen. Also es ist im Prinzip ein von Adidas geliefertes Erima-Trikot mit 3 Streifen veredelt, wenn man so will. Und das ist gar nicht so ganz selten. Also das gilt bei anderen Vereinen auch. Und tatsächlich ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die wir immer sehr eng mit Adidas verbinden, 1974 auch in Erima Weltmeister geworden und nicht in Adidas. Man sieht immer die weißen Streifen auf den Hosen, aber es ist tatsächlich auch da ein Erima-Trikot. Und Erima wird erst 1976 zur vollständigen Tochter von Adidas und dann beginnt Adidas dann auch mit der richtigen Trikotproduktion und taucht dann auch noch stärker als Ausrüster auf. Erima existiert dann noch parallel, aber das ist noch so eine Kuriosität aus der Anfangszeit. Was wir hier auch sehen, ist ein etwas modernerer Stoff. Das ist ein Baumwollstoff zwar, aber schon so ein bisschen mehr mit so einer synthetischen Haptik. Die Kuriosität auch in dieser Saison ist, dass wir ein zweites Trikot haben von einem ganz anderen englischen Hersteller. Das ist ein reines Synthetik-Trikot mit einer Brusttasche. Also auch das ein sehr schönes Stück und das wurde parallel genutzt. Also wir haben auch hier 2 Trikots in einer Spielzeit gehabt. Die 96 auf der Brust ist jetzt und in den Folgejahren dann auch plötzlich nicht mehr mit einer geraden schenkligen Zahl versehen, sondern das ist eine, ja, wie so eine geschriebene Zahl. Also etwas komisch anmutende 96. Hier auch besonders groß ausgefallen. Später flockt man diese 96 dann auch. Also da merkt man, dass es alles noch bei weitem nicht so professionell organisiert und alles noch ein bisschen, ja, willkürlich mutet das an. Aber gerade deshalb natürlich sehr interessant. Aber es ist quasi ein Trikot, das wir in einer Saison für einige Spiele getragen haben, aber tatsächlich auch nicht durchgehend. Und auch hier gibt es den Fall, dass wir unterschiedliche Versionen im Spiel und auf Mannschaftsfotos haben.
Würde mich ja mal interessieren, wofür die Brusttasche genutzt wurde. Da waren dann wahrscheinlich bei Walter Frosch die Kippen drin. 10 Jahre haben wir erstklassig gespielt und dann ist man in der Saison 1973-74 nach 10 Jahren Bundesliga wieder abgestiegen. Dieses Trikot hatten unter anderem Legenden, unser Rekordspieler Peter Anders an, Rainer Stiller, Hans Siemensmeier, Willi Reimann, Jürgen Bandura. In der Saison hat tatsächlich, das wusste ich auch nicht, Pfiffi Kronsbein nochmal übernommen. Ne? Kam dann von Hertha zurück nochmal zu 96,
genau,
hat nochmal angeheuert.
Stand unter nicht so einem guten Stern, also Pfiffi Kronsbein ist ja dann nochmal ein paar Mal noch gekommen in den 70er Jahren. Hannes Baldorf war dann ja auch ein Trainer, der teils als Co-Trainer von Pfiffi Kronsbein, später dann als Cheftrainer ihn ablöste. Das ist aber auch zweimal passiert, also auch da ein reges Hin und Her. Genau, und ja, in dem Fall aber wenig von Erfolg geprägt, etwas enttäuschend, weil man auch genau zur WM 74, die ja auch in Hannover stattfand und das Niedersachsenstadion wurde gerade hübsch gemacht, eigentlich Besseres vorhatte. 1973 wurde man noch in der Saisonvorbereitung in der Toto Cup Sieger, also das dritte Mal, dass man im in der Toto Cup auch erfolgreich war. Das ist zwar nur eine Saisonvorbereitung gewesen, aber trotzdem eigentlich hat das ein bisschen die Ambition mehr oder weniger unterstrichen. Man musste aber die ersten 3 Heimspiele im Allenriede-Stadion absolvieren, weil das Niedersachsenstadion unter anderem mit dem Bau des Daches über die Westtribüne vorbereitet wurde für die WM und ist dann tatsächlich seitdem Saisonstart nicht mehr richtig in Tritt gekommen und letztlich abgestiegen.
Das klingt jetzt alles so negativ, was du sagst. Das ist aus rein sportlicher Perspektive richtig. Wenn wir aber so viele Jahrzehnte später danach darauf gucken, das ist ein wunderschönes Trikot, da sind wir uns alle einig. Vor allem ist es aber ein spitzenmäßiges Symbol dafür, wie so ein Archiv funktioniert. Denn wir sammeln natürlich diese Trikots nicht des Sammeln wegen, sondern um sie auszustellen. So wie wir das heute beginnen und das auch an anderen Stellen gerne noch umfangreicher machen würden, denn unser Bestand ist natürlich größer als das, was jetzt hier im Schaufenster zu sehen ist. Vor allem geht es aber darum, dieses Trikot ist unser Neuzugang oder der letzte Neuzugang. Denn wir kaufen nicht, wir warten darauf, dass hier, oder wir freuen uns darüber, wenn Leute eben Trikots uns überlassen. Also wir stärken den Markt da nicht oder diesen Verkäufermarkt nicht. Und da hat jemand nach Ewigkeiten lag dieses Trikot bei ihm auf dem Dachboden und er hat irgendwas anderes gesucht, das gefunden und hat es dann an 96 übergeben. Und genau so stellen wir uns das tatsächlich vor. Dieses Trikot hätte bestimmt auch Geld gebracht, aber auch nicht so eine Summe, dass man sich damit zur Ruhe setzen könnte und nie wieder arbeiten muss. Und solche Trikots gehören natürlich zu uns ins Archiv, um jetzt in 10 Jahren, in 100 Jahren noch darüber nachzudenken, wie sahen die aus und Geschichten dazu zu erzählen.
Ja, sensationell. Haben wir auch in einer Folge berichtet von dieser Trikotübergabe. Richtig toll. Gut, dann wandern wir weiter zu Trikot 3. Eines meiner Lieblinge, muss ich sagen, weil wir haben tatsächlich über die Geschichte schon gesprochen in einer Podcast-Ausgabe. Wir haben hier jetzt ein rotes Heimtrikot mit dem ersten Trikotsponsor, den 96 auf der Brust überhaupt hatte, und zwar Epon Echtpelze. Die uns schon länger hören, erinnern sich, da gab es einen Laden in der Innenstadt, wo dann auch Spieler sich im Pelz mit Stollenschuhen in die hannoversche Innenstadt gestellt haben. Ich sehe hier verblichen tatsächlich über dem Logo das Adidas-Zeichen, diese, wie nennt man die eigentlich, Adidas-Blume oder so?
Trefoil, glaube ich, ne?
Adidas Efeu?
Nee, Trefoil, ne?
Trefoil, okay. Ja. Wir haben 3 Streifen auch wieder auf dem Arm und wir befinden uns jetzt in der Saison 1976-77, die, glaube ich, maßgeblich durch eine wirtschaftliche Krise geprägt war. Wir haben zu der Zeit in der 2. Bundesliga Nord gespielt und haben mit diesen Trikots Derbys gegen Arminia bestritten. Da habe ich gefunden, dass es tatsächlich einmal ein Spiel im Niedersachsenstadion vor 56.000 Zuschauern gegen Arminia Hannover gab. Also alte Zeiten. Erzählt mal, was hat es mit diesem ersten Trikotsponsor auf sich?
Genau, auch das ist natürlich eines unserer Lieblingsstücke. Das ist aus heutiger Sicht sehr kurios, für einen Pelzhändler zu werben. Das ging uns natürlich auch so, als wir es das erste Mal so gesehen haben. Tatsächlich war aber auch Tennis Borussia Berlin, Liga-Konkurrent damals in der 2. Liga Nord, auch Träger dieses Sponsors. Also ganz so selten war es tatsächlich nicht. Du hattest es angesprochen und über die Saison hatten wir auch in dem anderen Podcast bereits mal ein bisschen philosophiert. 96 war da schon an einem starken Tiefpunkt angekommen, finanziell abgestiegen aus der ersten Liga, mit großen finanziellen Problemen belastet und jetzt auch noch im Konkurrenzverhältnis zu Arminia Hannover im Kampf um Platz 1 in der Stadt sehr beschäftigt. Und genau in dieser Saison kommt der erste Trikotsponsor, wahrscheinlich sehr gelegen. Andere Vereine hatten schon ein paar Jahre früher, aber ab 76 war das eigentlich üblich, dass fast jeder Erst- und Zweitligist mit einem Sponsor aufläuft und so auch Hannover 96. Hat nicht viel geholfen, also noch im Herbst 76 wurde das Telefon abgestellt, wenn man die Rechnung nicht zahlen konnte und hatte viele Jahre zu darben. Insofern war das ein schwieriges Jahr und der Sponsor wechselte schon nach einer Saison wieder. Eine Kuriosität auch, zu der Zeit war es dann üblich, dass man einen Satz Trikots seitens der Mannschaft auch den Fans schenkt. Und so haben die Roten Wölfe damals, somit der aktivste und bekannteste Fanclub auch damals bei 96, mehr oder weniger offiziell unterwegs. Da gab es auch unterschiedliche Entwicklungen in den Jahren. Die kamen dann immer in den Genuss eines Satzes Trikots. Und die wurden dann in den Folgejahren, wenn sie mit den Trikots auswärts sich blicken ließen, als Ratten beschimpft. Und deswegen haben sich die Wölfe dann in der Regel diesen Sponsor entfernt. Also tatsächlich habe ich diese Geschichte erst vor einem Jahr so gehört und ich fand die ganz interessant, habe aber mich letztens mit Sammlern getroffen und der hat dieses Trikot ohne Sponsor. Also er hat ein Trikot mit abgenähten Trikotsponsor, was diese These sehr deutlich nochmal unterstützt. Also das war ganz unterhaltsam. Ansonsten sehen wir hier ein relativ schlichtes Adidas-Template. Wir sprachen eben davon, ab 1976 Adidas auch als Vollausrüster unterwegs. Leider hier jetzt ohne 96 auf der Brust. Die kam dann als Flock in den Folgejahren ohne Kreis und ohne gerade schenkelige Zahlen. Aber das ist jetzt erstmal noch eine Version ohne 96.
Und wenn wir aber dieses Trikot sehen, wir sitzen jetzt alle ganz ehrfürchtig davor, das erste Trikot von 96 mit Sponsor und es ist so der heilige Gral. Es gibt ja ein paar davon, das eine von dem berichtetest du gerade, eins hing neulich nicht unseres in der Eisfabrik bei dieser Fotoausstellung und es klingt alles ganz erhaben. Und wenn wir aber davon ausgehen, Arminia war drauf und dran, 96 zu überflügeln und Tennis Borussia hat in dieser Liga gespielt. Ich habe mir das mal notiert, wer alles in dieser zweiten Bundesliga Nord gespielt hat. 96 hat also in dieser einen Saison mit Epon drauf und da wird es ein bisschen weniger großartig, würde ich jetzt zumindest aus heutiger Sicht sagen. 20 Mannschaften, 96 endet auf dem fünften Platz und spielt neben den genannten gegen Fortuna Köln noch einigermaßen bekannt, aber den SC Herford, Wattenscheid 09, Westfalia Herne, Schwarz-Weiß Essen, also nicht Rot-Weiß, Schwarz-Weiß Essen, den Bonner SC, den haben wir vor Jahren mal im Pokal gespielt, den Wuppertaler SV, auch ganz trist, ich glaube gerade aus der vierten Liga abgestiegen, Wacker Berlin, Union Solingen, gibt's gar nicht mehr und das im Kontrast zu diesem, wir sitzen hier und starren auf das Trikot.
Kurzer Exkurs, wobei Wuppertal 5 Jahre vorher UEFA-Pokal gespielt hat, ne?
Aus also, heutiger Sicht, ja, aber aus heutiger Sicht
ist richtig, aber kurios auch, dass auch in dieser Saison Hannes Baldorf angefangen hat und wieder von Pfiffi Kronzbein abgelöst wurde. Also das hatten wir ja bei dem anderen Trikot eben auch schon. Legendäre Spieler, wieder unser Rekordspieler Peter Anders, Rainer Stiller, Frank Pagelsdorf, später noch als Trainer bekannt geworden. Und Klaus Wunder, hatte ich noch nie gehört, 21 Buden in dieser Saison geschossen.
Ja, Klaus Wunder ist auf jeden Fall zu nennen, unter anderem für den FC Bayern gespielt und mehrfach nominiert für die deutsche Nationalmannschaft auch. Klaus Wunder ist damals auch unter ganz, ganz großen Anstrengungen sowohl zu 96 gekommen als auch gehalten worden. Es gab damals auch ganz viele Fanaktionen mit Spruchbändern und Flugblättern und so weiter, dass man Klaus Wunder halten müsse. Das ist dann später nicht mehr gelungen, aber das war so eine Art Lebensversicherung, ja. Aber tatsächlich damals auch ein Spieler, der eigentlich für höhere Weihen damals eigentlich gedacht war.
So ein 21-Tore-Wunderstürmer würden wir jetzt auch nochmal nehmen diesen Sommer. So, jetzt kommen wir zu einem roten Heimtrikot. Das vierte Trikot hier in der Sammlung. Es ist rot, man sieht wieder Adidas auf der einen Brust. Und der Sponsor ist Feldschlösschen. Da wollt ihr euch gleich noch was zu fragen. Wir sehen jetzt aber auch wieder eine 96 auf der Brust, die sich aber etwas verändert hat. Also es ist jetzt eine 96 im Kreis.
Genau. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der mit dieser 96 passiert. Wir haben die 96, wie wir sie jetzt kennen, 1985 haben wir erstmals diese 96 auf der Brust. Davor war es noch diese 96, die wir in den späten 70ern draufgeflockt hatten, ohne Kreis, ohne geradschenklige Zahlen. Und 85 spielen wir erstmals mit diesem roten Feldschlösschen-Trikot, eigentlich in weißen Nadelstreifen und V-Kragen und steigen sehr überraschend auf unter Werner Biskup. Also Biskups Rasselbande, damals Franz Gerber als alter Leader, hat die ganzen jungen Talente ganz überraschend statt in die dritte Liga, in die erste Liga geführt. Da waren alle überrascht in Hannover und bundesweit. Hat leider nur ein Jahr gehalten, sind danach wieder abgestiegen. Dieses Trikot hat jetzt keine Nadelstreifen. Und wir spielen in der Saison 87, 88. Also dann nochmal eine Saison in Weinrot mit Feldschlösschen und dann in 87, 88 wieder in Hellrot mit Feldschlösschen. Deswegen gehen wir davon aus, dass diese Version, die so eigentlich nicht getragen wurde, eine Fanversion sein müsste. Die es damals schon langsam gab in den 80er Jahren. Also wir sind noch weit davon entfernt von richtig kommerziellen Merchandise. Aber es gab schon durchaus in den späten 70ern, frühen 80ern Fanversionen zu kaufen. Und wir gehen auch davon aus, dass das so eine ist. Insofern haben wir hier einen Bezug zur Saison 85, 86 oder eben auch 87, 88.
Ja, was hat es mit diesem Feldschlösschen auf sich? Wir hatten ja schon mal eine History über unsere Trikotsponsoren gemacht. Und damals haben wir auf die Dresdner Brauerei Feldschlösschen hingewiesen. Und dann kamen tatsächlich ein paar Findige aus unserer Community und meldeten zurück, Nee, in Dresden gibt es zwar auch ein Feldschlösschen, aber dieses Feldschlösschen, was hier auf unserer Brust war, war tatsächlich in Peine Ost ansässig. Wie ist das
richtig
denn jetzt?
Richtig, Lob an die Community, richtig interveniert, das ist auch unsere Aufgabe. tatsächlich ist das eine Brauerei aus Braunschweig gewesen. Also die gibt es in der Form nicht, also das ist auch kompliziert im Brauereiwesen, wie da so Markenrechte hin und her geschoben werden, aber zu der Zeit war das eine relativ große Brauerei mit einem relativ großen Ausstoß, bevor sie dann auch, ich glaube in den frühen 90ern wieder übernommen wurde, die Feldschlösschen hieß und Zeit der Großbrauereien war noch relativ gut in den 80er Jahren, relativ stabile Zahlen auch und Feldschlösschen war tatsächlich mehrere Jahre Sponsor von Hannover 96. Was es nicht einfacher macht für die Community, es ist der gleiche Schriftzug wie die Brauerei aus Dresden. Und um das noch Ganze zu toppen, es gibt in der Schweiz, in Rheinfelden, auch eine Feldschlösschenbrauerei. Und das Logo sieht auch nicht völlig anders aus. Also es ist sehr verwirrend. Wir sprechen hier aber tatsächlich von einer Brauerei aus Braunschweig, das ist korrekt. Und die war auch mehrere Jahre Sponsor, also von 1985 bis 88, drei Spielzeiten lang.
Das ist für mich jetzt noch so ein richtiges Retro-Trikot. Wann geht's für euch los? Mit welchem Trikot? Das würde mich jetzt noch auch für die Folge interessieren, wo es von Retro, also zu habe ich mal gesehen, zu das Trikot habe ich ganz regelmäßig im Stadion gesehen, weil ich da jetzt schon aktiver Fan war. Wann geht das für euch los?
Ich glaube, das ist sehr subjektiv. Also mein persönliches Trikot, was sich, glaube ich, immer einbrennt, ist das Van Hema Teamsport von 94, 95 mit den schwarzen Rechtecken auf der Schulter. Das war so das Trikot, als ich mich wirklich für 96 angefangen habe zu interessieren oder nicht zu interessieren, für 96 zu brennen eigentlich als Zehnjähriger. Und das war schwer zu bekommen. Das gab es nur im Fanshop an der Clausewitzstraße. Und bei mir in der Grundschule gab es einen Jungen, der das Trikot hatte. Und das werde ich so nicht vergessen. Es war aber später mit den Trikots dann auch nicht so ganz einfach. Zu denen kommen wir aber auch noch.
Es geht mir ein bisschen bei dem Trikot auf die Frage, um darauf zu antworten. Das war mein erstes und ich habe es bei Matthias Kuhlmai im Fanshop in der Clausewitzstraße gekauft, was auch durchaus zeigt, wie verdiente Spieler, die würden heute mehr Geld verdienen. Der müsste vielleicht nicht mehr im Fanshop arbeiten. Das ist jetzt gar nicht so despektierlich gemeint, aber es zeigt einfach diesen Wandel und welches, ich hätte gerne immer dieses Feldschlösschen, das war, da habe ich Leute drin rumlaufen sehen. Also das hätte ich schon ziemlich gerne gehabt und das gab es natürlich nirgendwo. Es gab, also das kann man sich heute nicht so richtig vorstellen, aber Internet, nachgucken, wo kann ich was kaufen, irgendwer bietet was an, gab es nicht.
Ja, ich finde das interessant, ne? Weil genau wie du sagst, dann kommen so die Trikots, da hat man Leute drin rumlaufen sehen und dann kommen irgendwann die Trikots, wo man dann richtig direkt Spieler vor Augen hat. Ne? Das ist ganz interessant, wenn man sich mit so einer Trikot-Historie auseinandersetzt.
Ich würde gerne noch zu dem Feldschlösschen eine Kleinigkeit ergänzen. Auch das, wir sind ja eben schon mal auf die Teams, gegen die 96 in verschiedenen Trikots gespielt hat, eingegangen. Und in der Saison, in der Bundesliga, also 87, 88 in der Bundesliga-Saison sind Gegner Waldhof Mannheim und FC Homburg. Also nicht, ist natürlich eine rein westdeutsche Liga, das gehört auch dazu, aber beides Bundesligisten, heute auch nicht mal mehr nah dran.
In diesem Trikot ist übrigens auch Sigi Reich für 96 auf Torejagd gegangen, hat in der Aufstiegssaison 86-87 26 Tore geschossen und in der ersten Liga dann Klassenerhalt 87-88 17 Tore. Also den besingen wir ja noch ab und zu im Stadion. Dann kommen wir zum fünften Trikot. Das ist jetzt farblich schon etwas anders. Und zwar haben wir ein weinrotes Trikot vor uns liegen mit einem neuen Sponsor, nämlich Nashua. Es ist wieder Adidas auf der Brust. Es ist die von Christoph eben beschriebene 96 im Kreis weiterhin auf der Brust. Wir haben weiterhin drei Adidas-Streifen auf dem Arm. Wir befinden uns jetzt in der Saison 1988-89, in der man tatsächlich in die zweite Liga abgestiegen ist.
Genau. Dieses Trikot ist auf jeden Fall eine Ikone, kann man sagen. Also ich glaube, das kennt jeder 96-Fan. Ist vielleicht eines der beliebtesten Trikots. Das kenne ich noch so, wenn man so 20 Jahre zurückgeht, wenn einer damit auf der Westtribüne langgelaufen ist, sind 10 Leute hinterhergerannt und haben gesagt, ich gebe dir 100 Mark oder so, würde man heute drüber lachen, weil es noch mehr wert ist.
Warum glaubst du, ist das so beliebt?
Ich glaube, es ist die Optik. Ne? Es ist so dieses,
der Rotton?
Dieses, ich glaube, erstens macht der Rotton sehr edel und besonders. Und einfach der Schnitt und die relativ einfache Adidas-Optik ist einfach zeitlos. Ne? Also jetzt haben wir natürlich so einen Retro-Hype, jetzt ist es erst recht beliebt, aber diese relativ zeitlosen Adidas-Designs, die waren eigentlich immer kontinuierlich top beliebt. Unter Sammlern, aber auch unter 96-Fans. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und das ist einfach schlüssig, auch die Rückennummern. Man kann auch lange über diese Rückennummern philosophieren, die auch mit diesen drei Streifen Optik gemacht sind. Das ist einfach eine passende Ästhetik. Da stimmen einfach die Proportionen und alles. Aber das ist auch jetzt ein bisschen persönlich gefärbt, aber ich würde schon sagen, das ist eines der bekanntesten 96-Trikots auch, weil man sehr, sehr lange darin spielte. Das heißt, so ganz einfach ist die Story nämlich gar nicht. Wir spielen jetzt in Weinrot, das ist richtig. Wir haben aber, ich hatte es eben beim Feldschützen-Trikot schon gesagt, 1986 auch schon mal eine Saison im Weinrot gespielt. 87-88 wechselt man zwischen leuchtend rot und Weinrot. Also auch das ist ein bisschen kurios. Da gibt es unterschiedliche Versionen. Jetzt ist es so, mit Feldschlösschen in der ersten Liga. Jetzt ist es so, man hat sich dann auf dem Platz 10 eigentlich relativ gut etabliert, steigt aber eben leider 88-89 relativ sang- und klanglos mit Transferentscheidungen, die man auch in der Öffentlichkeit sehr kritisch gesehen hat. Also man hat dann hier immer von der Bayer-Filiale gesprochen, weil wir Ersatzspieler von Bayer Leverkusen aufgekauft haben. Man steigt sang- und klanglos ab, hat aber mit diesem Trikot noch weitergespielt. Und zwar im Prinzip bis zum Pokalsieg 1992. Also dieses Trikot wurde auch 1992 in der Pokalsaison auch nochmal getragen. Es gab dann zwar immer mal andere Trikots, man hat nochmal gewechselt, es gab andere Templates, aber dieses Trikot wurde trotzdem noch sehr lange getragen. Und das ist schon ungewöhnlich für diese Zeit. Speziell dieses Trikot, wie es hier vor uns liegt, ist nochmal ein bisschen ungewöhnlicher, weil es eben nicht den weißen Nashua-Flock hat, sondern es hat hier einen weißen Kasten aufgenäht mit einem roten Nashua-Flock. Das ist denen geschuldet, dass hier ganz pragmatisch einfach ein vorheriger Sponsor übernäht wurde. Das hätte jetzt Feldschlösschen sein können, weil wir mit diesem weinroten Feldschlösschen-Trikot 86-87 gespielt haben, ist es aber nicht. Das sind immer so die Sachen, die einem das Archivar immer noch mehr graue Haare bereiten. Das wird wahrscheinlich ein Trikot der Amateurmannschaft gewesen sein. Und man hat dann für die Profis nochmal einen Aufnäher draufgesetzt, um das für die Profis dann nochmal zu nutzen. Und wir kennen das Bild auch aus Spielen. Also es wird durchaus mal mit diesem weißen Nashua-Kasten gespielt, aber eben auch manchmal mit dem weißen Nashua-Flock. Das ist nochmal ein Symbol dafür, dass es damals eben ja weit weniger professionell und durchorganisiert war, als wie das jetzt heute die Regel wäre.
Und Weinrot sollte dann ja auch nochmal später wiederkommen, ne?
Genau, Weinrot sollte später wiederkommen, aber Weinrot ist auch ein roter Faden in unserer Geschichte. Ne? Also man kann nicht sagen, Weinrot ist unsere Farbe und Rot ist falsch oder andersrum. Das kann man so nicht sagen. Wir haben im Laufe der Vereinsgeschichte immer in unterschiedlichen Rottönen schon gespielt. Wir haben in den Vereinsnachrichten ja einmal herausgearbeitet, dass die Anweisung ist an alle Fußball- und Feldhandballmannschaften, jetzt bitte in Weinrot zu spielen, in weißen Hosen und weißen Stutzen in den 20er Jahren. Das heißt also, vorher hat man leuchtend rot gespielt, man hat sich dann auf Weinrot festgelegt. Man ist aber in den 60er Jahren in dem Trikot, wie wir es ja besprochen haben, das eben auch sehr populär war, auch sehr schnell wieder auf ein leuchtend rot umgestiegen und dann sehr lange in leuchtend rot gespielt. Also wie bei unserem Wappen auch, da gibt es nicht das ganz klare richtig und falsch. Es gibt mehrere Versionen und die auch gleichzeitig existierten. Und ein Beispiel ist eben die Saison 87, 88. Auch da haben wir abwechselnd in Weinrot und leuchtend rot gespielt sogar.
Du hast gesagt, das ist beliebt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil uns haben jetzt auch viele Nachrichten erreicht zum Thema neues Heimtrikot, wo viele gesagt haben, dieses Rot, das ist uns zu quietschig. Das ist so hellrot. Dabei ist dieser Rotton jetzt schon seit 2020 oder seit 2021 festgelegt. Also ist eigentlich die ganze Zeit der gleiche Rotton. Aber viele haben sich eben tatsächlich so einen etwas dunkleren Weinrot-Ton gewünscht, weil der beliebt ist. Jetzt sind wir auch in einer Zeit, wo Chateau Schatzschneider schon für 96 auf Torejagd gegangen ist, ne?
Ja, allerdings ist das auch seine zweite Epoche. Also Schatzschneider ist eigentlich ein, wenn wir jetzt von Trikots sprechen, ein Frucade-Hanomag-Spieler. Also Schatzschneider ist gekommen mit Frucade-Trikotsponsor, also späte 70er. Und hat, glaube ich, vor allem die Hanomag-Zeit geprägt. Hat in Hanomag, glaube ich, die zweite Liga zusammen gebombt. Gibt's ja auch so schöne Fotos von ihm mit einer Torjägerkanone, um im Bild zu bleiben. Und er ist in der Abstiegssaison nochmal, nachdem er ja schon, sagen wir mal so, eigentlich gescheitert ist. Er war ja die deutsche Stürmerhoffnung. Er war ja eigentlich der Nachfolger von Horst Rubesch. Und eigentlich hätte er derjenige sein müssen, der dann vielleicht dann später, ja, Rudi Völler wurde oder wer auch immer. Und er hat es eigentlich nicht geschafft und ist aus Graz nochmal gekommen, vom Grazer AK, und hat nochmal ein paar Spiele gemacht. Da war er aber schon nicht mehr fürchterlich schnell und agil. So heißt es, ist nachzulesen.
Das ist mir zu viel Fußball in so einem Fußball-Podcast. Wir müssen nochmal aufs Trikot zurückgehen. Mhm. Du hast das ja eben schon gesagt, Christoph, auf der Westtribüne wurde den Leuten Geld geboten, um dieses Trikot zu kaufen. Das wird seitdem nicht nachgelassen haben, die Begeisterung. Und das sieht man unter anderem auch daran, Trikots sind total angesagt, ist uns allen klar, haben wir auch jetzt schon mehrfach gesagt. Die ersten Fakes tatsächlich gibt es nicht mehr nur von einigermaßen aktuellen Trikots, sondern auch im Niedersachsenstadion. Da habe ich verschiedene Leute in diesem Trikot rumlaufen. Denn das ist gut gemacht, das sieht gut aus, aber ist ganz offensichtlich nicht ein originales. Aber das unterstreicht nochmal die Beliebtheit. Also ich weiß nicht, ob man sich das dann antun will, aber da sind wir hier auch nicht da, um zu richten. Viel spannender ist diese Professionalisierung, die du ja eigentlich eben schon ganz gut beschrieben hast, die sich hinzieht und wächst und dann an Stellen aber doch wieder bricht. Und das ist auch so eine Stelle. Also die, man spielt bis zur Pokal, also du hast eben schon ein paar Punkte genannt, aber man spielt bis zur Pokalsaison in diesem Trikot. Und wir kennen alle dieses bekannte Pokalsieger-Trikot, mit dem spielt man aber nur im Halbfinale und Finale. Davor spielt man noch in diesem und auch noch in einem anderen. Das ist dann das nächste, über das wir gleich sprechen. Also die sehen alle gut aus. Es ist super, dass man das so gemacht hat, aber bei der absoluten Professionalität sind wir nicht. Ob das schlecht ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, dann gehen wir doch mal direkt weiter zu für mich einem der interessantesten Trikots, die wir hier heute haben, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Wir haben jetzt hier ein weißes Longsleeve-Trikot. Der Sponsor ist weiterhin Nashua. Ausstatter ist weiterhin Adidas. Wir haben Adidas auf der einen Brust, die 96 im Kreis auf der anderen Brust. Und wir haben so Muster, auf die Christoph gleich nochmal eingeht. Wir haben auch so einen baumwolligen Kragen. Wir befinden uns jetzt in der sagenumwobenen Saison 1991-92, in der wir in der zweiten Bundesliga gespielt haben. Und Pokalsieger wurden, ist uns allen bekannt. Wir hatten da in dem Podcast mit euch schon mal drüber geredet und ich habe das jetzt in der Historie nochmal gefunden, weil das auch so für die Hörer da draußen nochmal so eine interessante Rahmeninformation ist. In dieser Saison hat 96 einen Zuschauerschnitt von 7600.
Das klingt nicht gut. Muss man aber auch so einordnen, ist nicht ungewöhnlich. Ne? Also das ist absolut bezeichnend für den deutschen Fußball zu der Zeit oder vielleicht auch den europäischen Fußball. Im Ausland sah es auch nicht anders aus. Fußball hat einfach noch nicht so die Zuschauerzahlen, wie wir sie heute kennen. Das ist durchaus normal. Hannover 96 ist sogar eigentlich meistens gar nicht so schlecht im Zuschauerschnitt, weil man durch das große Stadion bei großen Spielen auch immer wieder punktuell begeistern und füllen konnte. Das hat dem Verein immer gut getan und die Zahlen immer so ein bisschen nach oben gedreht. spricht aber ein bisschen für die, ja, heute würde man sagen Tristesse, die man eigentlich so in den 90er Jahren so im Stadion auch wahrnehmen konnte. Und dieses Trikot ist auch ein sehr gutes Beispiel für die frühen 90er Jahre. Das sind so Design-Experimente, die damals sehr beliebt waren. Also gerade Adidas, aber auch die anderen deutschen Hersteller haben sich da besonders hervorgetan. Heute natürlich sehr beliebt, weil es ein bisschen den Zeitgeist wieder trifft. Eigentlich ein bisschen kurios vom Design. Was es besonders kurios macht, ist, wir haben jetzt hier eine Version mit einer schwarzen 96 und einem roten Nashua-Flock. Das Ganze gibt's auch mit einem weinroten Flock. Also beides, sowohl Sponsor als auch Zahl. Wir haben das Problem bei solchen Trikots, dass davon sehr hochwertige Fälschungen auch kursieren. Also es gibt durchaus Fälschungen, die offensichtlich auf originalen Adidas-Templates neu beflocken. Und das war auch unsere Sorge. Das hier scheint aber wirklich ein Original zu sein. Wenn wir mir das mit der Farbe auch nicht genau erklären können, es gibt eben, wie gesagt, meistens eine rote 96 auf diesem Template. Aber es sieht alles, mutet alles komplett original an. Das sind auch immer so Unsicherheiten, mit denen wir immer einfach leben müssen. Es gibt einfach nicht zu jedem Spiel massig Fotos. Manchmal gibt es von manchen Spielen auch gar nichts. Und da kommt man wirklich immer mühsam ins Recherchieren. Spannend auch an diesem Trikot, wir sagten es bereits, es existiert weiterhin dieses Weinrote. Es existiert noch ein weiteres weißes Auswärtstrikot. Und es existiert eben diese DFB-Pokalsieger-Version, mit der wir im Halbfinale gespielt haben. Also auch hier wieder eine Saison, in der wir mit unterschiedlichen Trikots gespielt haben. Auf dem Mannschaftsfoto 91-92 tragen sie übrigens diese Version, dieses weiße, auch ungewöhnlich für Hannover 96. Besonders schön vor einem Hapag-Lloyd-Flugzeug am Flughafen Hannover.
Und besonders legendär natürlich auch das quietschbunte Torwarttrikot von Jörg Sievers aus der Saison, vom Pokalsieg. Ich glaube, jeder kennt es. Was Jörg Sievers pottenhässlich fand, hat er uns erzählt.
Und es kommt allerdings dazu, die Torwarttrikots sind ja nochmal eine ganz eigene Geschichte. Wie die ausgesehen haben, das ist uns allen irgendwie klar. Das lief so außer der Reihe. Und wenn wir das Trikot jetzt vor uns sehen, das fällt dann schon gar nicht mehr so auf. Das ist ja eigentlich auch völlig, völlig irre. Es sieht irgendwie gut aus, aber es ist auch total beknackt. Dieses Trikot, wir haben es gerade gehört, in der Pokalsaison. Und unter anderem trägt man das trägt die Mannschaft das in Dortmund bei diesem legendären Spiel. Man liegt 2-0 zurück und gewinnt am Ende 3-2, kommt eine Runde weiter. Es sind ja nahezu bis auf in der ersten Runde nur Bundesligisten, die 96 bis zum Hochstemmen des Pokales besiegt. Und da wird dieses Trikot getragen und Jörg-Uwe Klütz macht eben dieses Tor, das Entscheidende, und das hätte ich mit dem Trikot nur bedingt zu tun, aber er ist dann eben der nachher uns das Pokalsiegertrikot ins Archiv geliefert hat. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte, so ein Detail. Und du hast ja dann gerade auf die Zuschauerzahlen, 96 irgendwie unter 10.000 und bei diesem Spiel in Dortmund sind es 14.000. Das ist natürlich, sind viele Leute, wenn man das aber mit heutigen Zuschauerzahlen vergleicht, ist kein Vergleich. Oder es gibt einen Vergleich und der fällt natürlich ganz anders aus in der Bewertung. Und du hast es ja gerade Tristesse in der Zeit genannt. Und wenn man, ist jetzt so ein bisschen die Frage, würde ich sagen, also ich weiß selbstverständlich, was du meinst, aber ist es wirklich schlechter am Tag zum Spiel zu gehen und einfach eine Eintrittskarte kaufen zu können und sich nicht so vorher darum bemühen zu müssen? Das spielt am Ende keine Rolle, es ist immer so, wie es gerade ist. Aber es gibt natürlich massive Unterschiede.
Dann gehen wir weiter zum siebten Trikot. Sponsor ist jetzt Toto Lotto. Wir haben ein weißes Longsleeve-Trikot, auch wieder mit der 96 im Kreis. Und der Ausstatter ist jetzt Van Hemer Teamsport.
Genau. Eine Saison, also haben wir ja eben übersprungen, und zwar die 92-93er Saison, in dem wir erstmals ein Patrick-Trikot hatten. Das ist euch allen bekannt. Der e.V. hat es ja zusammen mit der Fanabteilung und mit uns aus dem Archiv unterstützt, ja in beiden Versionen rausgebracht, in Rot und in Weiß. Heute verkaufen wir die Restexemplare in Weiß. Freuen uns darauf, dass da noch ein paar Abnehmer kommen. Patrick ist ein riesen Ausrüster gewesen, unter anderem Kevin Keegan und Jean-Pierre Papin, also zwei Weltfußballer unter Vertrag gehabt. Die halbe zweite Liga ausgestattet und seltsamerweise lief der Vertrag aber nur ein Jahr. 96 hat ja auch die Hoffnung, vielleicht nach dem Pokalsieg nicht alle bedient. Also man ist weder aufgestiegen, noch kam man überhaupt in die zweite Runde im Europapokal. Das müssen wir alles gar nicht vertiefen, aber man war 93 dann doch wieder relativ in der Tristesse der zweiten Liga und auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen.
Wie ist man auf die Idee gekommen, dieses Patrick nochmal neu aufzulegen jetzt als Fan-Edition? Gibt es da auch irgendwelche nostalgischen Hintergründe?
Ja, das hat einen ganz pragmatischen Hintergrund. Patrick ist der Ausrüster im e.V. geworden. Und zwar hat Patrick einen Vertrag mit dem e.V. unterzeichnet und für mich war eigentlich klar, das erste, was mir einfällt, ist Saison 92-93, diese Trikots. Das mussten wir erstmal Patrick erklären, dass es da eine Vorgeschichte gibt. Das war auch tatsächlich witzigerweise noch nicht mal Gegenstand der ersten Pressemitteilung, was mich doch sehr verwundert hat. Und dann haben wir es aber mit geeinten Kräften geschafft, eine gewisse Sensibilisierung dafür zu erzielen. Und Patrick konnte dann nochmal diese Trikots herstellen. Kurzer Exkurs an der Stelle. Wir dachten ja, das ist ganz einfach, die gehen in den Keller, holen das Template von früher raus und drucken das Trikot nochmal. Die wussten noch nicht mal, dass die Ausrüster waren. Es gab nichts, also es gab überhaupt keine Grundlage. Und dann haben wir Originaltrikots aus dem Archiv hingeliefert und die konnten dann nach dem Vorbild das nachbauen. Also das hätte ich mir eigentlich einfacher vorgestellt, aber da sieht man, wie wichtig Archivarbeit grundsätzlich eigentlich ist. Also das, was man nicht sichert, ist einfach verloren. Kommen wir zurück zu dieser Saison, also 93-94, Patrick ist nicht mehr da, Toto Lotto ist immer noch da. Toto Lotto ist die landeseigene Glücksspielgesellschaft, die den Verein über 3 Jahre lang gesponsert hat. Noch viel sehr länger auch sogar die Jugendabteilung und eigentlich ein wichtiger Partner war von 96. Von HEMA Teamsport, um die es jetzt hier geht, ist völlig unbekannt. Ich habe dazu nichts finden können, keiner dazu hat irgendwie mehr Infos, als dass sie vermutlich aus Bad 9a auch kommen können und den Bonner SC noch ausgestattet haben. Und das war es dann auch schon. 2 Jahre war es unser Ausrüster und auch das ist eine spannende Sache. Es ist gar nicht so lange her. Wir erinnern uns alle, dieses Trikot noch live in Action gesehen zu haben und man findet im Internet nichts mehr dazu. Also auch das ist ein Indiz dafür, ja, wie wenig die digitale Welt eigentlich uns in solchen Fragen weiterhelfen kann. Und auch das ist ein Bestandteil unserer Archivarbeit.
Oh, wirklich ein hässliches Logo, muss man sagen.
Das Logo ist besonders hässlich. Ich habe da immer so einen Bezug zu Kappa, ne? So 2 Männchen, die sich gegenüberstehen oder was auch immer das sein soll. Das Trikot an sich ist wunderschön, finde ich, ne? Also es ist weiß, hat so ein paar Hintergrundapplikationen. Einfach nur ein ganz schlichter Flock.
Ein paar Prägungen kann man hier auch sehen.
Ja, genau.
Also Musterprägungen.
Genau.
Ist so wertvoll, das ist wie bei Geldscheinen sozusagen. Das ist da so ein Wasserzeichen.
Also ein sehr schönes Exemplar auf jeden Fall.
Und Toto Lotto als Sponsor, du hast es ja auf Trikots völlig klar und Sponsoring haben wir geklärt, ab wann das losging. Ein bisschen kurios an dieser Stelle ist, Toto Lotto hat im Rahmen dieser Kooperation den Fanclubs angeboten, Fahnen zu drucken. Und das haben ganz viele angenommen. Und die Bedingung war, kostet nichts, aber dafür kommt ein Toto Lotto Logo damit drauf. Also da gab es haufenweise, ich weiß nicht, ob sie nicht gezählt, aber mehr als, also viele, 10, 20, keine Ahnung, wahrscheinlich noch mehr, es hingen gar nicht immer alle. Und da Fanclub Logo, Fanclub Name und daneben direkt gleiche Größe, ein Toto-Lotto-Logo. Das war völlig normaler Gang. Das ist
Es gab damals, glaube ich, auch eine relativ gute Dienstleistung. Also man konnte tatsächlich beim Fanprojekt einen Zettel abgeben und draufschreiben, was da draufstehen soll. Und dann hat ein Designer das umgesetzt.
So ist
und
es,
wenn man jetzt Crazy Wallabies heißt, dann wurde dann auch so ein Tier noch dazu gemacht oder so, ne? Also das war tatsächlich und Red Fox und so weiter, wie die Fanclubs hießen.
Das ist natürlich totale Scheiße, wenn wir das mal, da sind Fanszenen davor oder Leute, die Fahnen gemacht haben, davor und danach deutlich klüger gewesen. Immerhin haben manche seitdem ein Logo, du hast es gerade gesagt, es gab ja noch keine PCs, die das vernünftig konnten. Zumindest nicht für Leute, die nicht gerade in einer gewissen Branche gearbeitet haben. Aber ja, so eine Geschichte gehört dann auch zu Toto Lotto dazu. Ich habe schon lange keine dieser Fahnen mehr gesehen. Hast du noch irgendwo eine gesehen?
Nee. Ich glaube, das letzte Mal müsste so 98, 99 gewesen sein, dass sowas auch hing.
Ja, das.
Im alten H31.
Ja, das ist aber okay, dass das nicht mehr so ist. Alte Trikots mit Sponsor drauf. Alle, dieses alte Nashua-Trikot, das hätte ich so gerne. Eine alte Fahne, ja, die darf in dem Keller bleiben, in dem sie liegt.
Ja, du hast gerade gesagt, Tristesse sind wir wieder angekommen. Ne? Man sollte ja meinen, da haben wir ja auch im 130-Jahre-Podcast schon drüber gesprochen, Pokalsieg, Rückenwind. Ne? Aber wir sind jetzt 93, 94. Mit dem Trikot hat man dann gerade so den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft. Wir sprechen von einem Zuschauerschnitt von 6.900. Also da ist jetzt nicht die große Pokal-Euphorie nachhaltig losgegangen. Spieler wie Jörg Sievers, Sundermann, Martin Groth, Schönberg und aber auch unser Ex-Trainer André Breitenreiter ist in diesem Trikot aufgelaufen. Und dann gehen wir weiter zu Trikot 8 und Trikot 9. Dazu erzählen wir euch gemeinsam was, denn das sind zwei Trikots mit Einbecker drauf. Wir haben einmal ein grünes Trikot mit Einbecker. Ausstatter ist Adidas. Und wir haben ein rotes Trikot, ebenfalls Einbecker auf der Brust, ebenfalls Adidas, hier aber als Schriftzug, die 96 im Kreis bleibt. Zwei unglaubliche Retro-Schmuckstücke. Christoph, hier würde ich tatsächlich mal in der Beschreibung des Trikots erstmal an dich übergeben, weil die beide total interessant sind.
Total. Und sie sind auch in einer gewissen Form sehr gegensätzlich. Fangen wir mal mit dem roten an. Das ist das berühmte Template Adidas Diamond 1994. Weltweit sehr verbreitet gewesen. Also da hat zum Beispiel Club America in Mexiko mitgespielt, diverse Clubs in Europa. Der HSV hat damit gespielt zum Beispiel. Natürlich erinnern wir uns an die deutsche Nationalmannschaft, wie sie 94 gegen Bulgarien ausgeschieden ist in diesem Template. Auch Bulgarien selber hat mit diesem Template dann gespielt. Also
ist jetzt auch nochmal für Deutschland nochmal neu aufgelegt worden, ne, dieses Template.
Genau, haben wir sehr prominent gesehen, jetzt auch bei dieser WM, also auch als Trainingsshirt in verschiedenen Varianten. Auch die Hose wurde neu aufgesetzt. Also diese Diamonds, diese Diamanten sind jetzt in dieser Retrowelle auch wieder sehr, sehr stark gefragt. Wenn wir zurückgehen auf 95, 96, du hattest es angesprochen, Euphorie ist verflogen. Das war schon eine relativ triste Zeit. Man war 1995 leicht euphorisiert in Hannover, weil es die Saison zum 100-jährigen Jubiläum war. Und man ging auch wieder sehr ambitioniert in die Saison rein. Ein paar Spieler hattest du eben schon genannt, die sind noch da. Man hat auch für sehr viel Geld Lothar Sippel verpflichtet. Eigentlich auch ja mehr oder weniger ein Erstligaspieler, aber es war eigentlich ein relativ teurer Kader mit Egon Cordes, einem ambitionierten Trainer, der viele, viele Jahre Co-Trainer von Jupp Heynckes beim FC Bayern war. Und der Anspruch war eigentlich schon, dass man so auf Sicht zum 100-Jährigen oder zumindest die Jahre danach eigentlich wieder erste Liga spielen will und ist auch sehr gut in die Saison gestartet. Und da hat dieses Trikot ganz gut dazu gepasst. Also ich erinnere mich nur, ich war damals 11 Jahre alt. Ich fand das geil, dass wir in dem Nationalmannschaftstemplate spielen. Fand ich mega geil. Alle bei uns in der Schule haben das mega abgefeiert und man konnte dieses Trikot nicht kaufen. Das gab es einfach nicht. Also ich habe jetzt mit vielen Sammlern gesprochen, der ein oder andere hat es tatsächlich käuflich erworben, aber die hatten ganz, ganz wenige Stückzahlen davon überhaupt im Verkauf. Das ist ein bisschen diametral zu dieser, zu diesem beliebten Template. Und jetzt kommt die Kuriosität, viele haben dann sich dieses Trikot zu Weihnachten gewünscht und haben dann ein anderes bekommen. Nämlich das, was wir hier daneben sehen, dass es hier in Grün gibt. Und das gibt es auch in Rot, damit haben wir dann in Rot gespielt. Auch das ein ganz feines Adidas-Template. Hier ist es genau andersrum. Dieses Template ist super selten. Also es gibt, mir hat mal letztens ein Sammler gesagt, keiner hat mit diesem Template gespielt. Der FC Bayern hat einmal im UEFA-Pokal-Halbfinale 1996 gegen Barcelona in diesem Template gespielt. Weiß mit rotem Opel-Aufdruck. Auch ein extrem beliebtes Stück unter Sammlern. Ich wüsste eigentlich nicht, wer noch mit diesem Template gespielt hat. Wahrscheinlich wird es den einen oder anderen Verein geben, aber es ist super selten. Das war dann aber das Trikot, das man, wenn man in Hannover ein Trikot haben wollte, dann plötzlich wieder bekommen hat. Also dieses Stück war relativ beliebt. Das wurde verkauft. Und zwar in Rot und in diesem ja eigentlich petrolartigen Grün.
Also ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Grün?
Es ist eigentlich kein richtiges Grün. Aber das ist ja dann leider das Trikot, das dann in der Rückrunde dann viel getragen wurde. Aber es ist ja leider unser Abstiegstrikot. Und deswegen sind auch schlechte Erinnerungen damit verbunden. Wir kommen gleich zum nächsten, dann sind wieder gute Erinnerungen mit verbunden. Aber das klären wir gleich.
Hat mich auch tatsächlich gewundert nochmal, ne? Weil so dieser Einbecker-Schriftzug und auch diese schönen Trikots, das aus Retro-Sammlersicht hat das sowas. Und dann ist das aber diese Saison, wo man dann echt in die dritte Liga im Jubiläumsjahr runtergegangen ist. Schade eigentlich.
Und sie sind beide wirklich super schick.
Ja.
Erstaunlicherweise, da kommen wir gleich zu, es bleibt, Trikot wechselt und Sponsor bleibt gleich. Wir haben nachher noch Trikot bleibt gleich, Sponsor wechselt. Aber bei beiden, sowohl bei dem Trikot für die Hinrunde, diesem Diamond, das gab es auch in Grün, gab es auch als Auswärtsversion, das andere grüne Einbecker gab es, also das für die Rückrunde gab es auch in Rot als Heimversion. Stimmt aber auch nicht. Also stimmt, es gab alle diese vier Trikots, aber erste Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte, das überschneidet sich dann doch. Ist grundsätzlich ist erstmal so, dass man Auch in Grün gibt es mehrere Heimspiele. Also es wird nicht nur in Rot gespielt. Auch da wird durchaus mal gewechselt. Und dieses Diamond-Trikot, damit spielt man am letzten Spieltag. Man ist schon abgestiegen. Also abgestiegen, offiziell wird ja schon in Jena eigentlich das Heimspiel davor gegen Unterhaching. Dieses 1:3 war so trist, dass da mehr oder weniger klar war, es geht nicht mehr. Und beim letzten Auswärtsspiel in Bielefeld spielen die ja bei dem, und das kann ich verhältnismäßig genau sagen, ich habe es trotzdem nochmal nachgeguckt, weil das mein erstes Auswärtsspiel war. Also das war auch irgendwie, ist auch nicht genau, was da passiert ist. Erstes Auswärtsspiel, bist schon klar abgestiegen und irgendwie hat es mich trotzdem, bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären kann. Und an dieser Saison.
Ich glaube, das ist die Erklärung.
Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht ist das so. Wahrscheinlich ist es so. Und dann, und da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein, wir machen nämlich diese Trikotausstellung, wir kriegen ja nicht alle Trikots hier in diesem Schaufenster unter, das heißt, wir werden das nochmal umbauen, dann werden wir euch wieder behelligen mit Infos zu den Trikots und in dieser Saison, jetzt kleiner Teaser oder Cliffhanger oder was auch immer, 96 hat noch mit einem fünften Trikot in dieser Saison gespielt, auch von Adidas, sieht aber anders aus als alle, die wir gerade beschrieben haben.
Okay, dann gehen wir jetzt zum nächsten Trikot über, zum 10. Trikot, was wir uns hier heute anschauen. Und das ist natürlich eine sensationelle Saison rückblickend. Wir sind jetzt in der Saison 1996-97. Wir haben ein rotes Heimtrikot, wieder mit dem zentrierten Adidas-Schriftzug, wie eben auch schon. Wir haben die weiße 96 im Kreis und wir haben einen Sponsor aus der Stadt. Nämlich Gilde Pilsner.
So ist es. Support your local beer. Also das ist das gleiche Template wie in der Abstiegssaison. Einberger hat sich dann zurückgezogen und die Gilde Brauerei springt ein als Sponsor. Zeigt sich loyal in dieser schweren Stunde. Und also im Prinzip hat sich das Trikot nicht geändert. Man erkennt eigentlich nur, Gilde Pilsner ist das Regionalliga-Trikot, Einberger ist das Zweitliga-Trikot. Und hiermit beginnt natürlich eine Erfolgsstory. Ich finde es wirklich, also ich glaube, es ist auch objektiv wirklich eines der schönsten Trikots. Es ist einfach auch hier von den Proportionen vollkommen gelungen. Es ist ein sehr hochwertiger Stoff mit so einer, ja, mit so einem eingewebten Mesh in so einer Streifenform und dann wieder im normalen Stoff, der sich auch so sehr baumwollmäßig haptisch anfühlt. Also wunderschön mit diesem Adidas-Knopf damals, der damals so üblich war.
Der Kragen auch schick, ne? Also kann man zur Chino-Hose schon gut anziehen, das Ding.
Das kannst du zu allem anziehen eigentlich. Und das ist auch insofern nochmal besonders, weil das ist auch das Trikot, in dem es dann erstmals feste Rücknummern gab. Also nach den ersten paar Spieltagen in der Regionalliga Nord, in der ersten und zweiten Liga war das bereits der Fall, zum Saisonstart, hat 96 dann auch nachgezogen und feste Rückennummern gehabt. Das heißt, der Hannover Flock ist erstmals in der Vereinsgeschichte, wandert er nach unten und auf dem Rücken prangt der Spielername. Und die Rücknummer mit dem Fest zugeordnet. Das ist das erste Mal, das passiert mit diesem Trikot. Das heißt, auch daran erkennt man Unterschied jetzt von der zweiten Liga zum Drittliga-Trikot. Und ansonsten war das eine Saison, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, aber das verbindet man mit sehr positiven Dingen. Ja, klar, wir haben ein Relegationsspiel, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber es ist eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs und des kompletten Neuanfangs. Deswegen, glaube ich, würde ich sagen, auch sehr positiv konnotiert.
Ich bin auch großer Fan dieses Trikots. Ich habe es damals gekauft und du hast es gerade gesagt mit der Beflockung. Es war tatsächlich auch sich, dass man konnte sich das beflocken lassen. Das ging bei Sportcheck, das ging bei 96 noch nicht. Also diese Maschine war für 96 noch nicht erfunden. Auch da ist heute anders. Ne? War damals so, will ich mich gar nicht drüber lustig machen. Es zeigt einfach nur, wie anders das war. Und so sehr ich dieses Trikot mag, teile ich diese Sichtweise der Saison nicht. Es war ganz spannend. Eine Saison hätte davon aber gereicht in der Regionalliga Nord. Denn wenn wir jetzt nochmal, ich habe es mir hier extra nochmal neben mir liegen, um nochmal zu sagen, gegen wen Hannover 96 da gespielt hat. Es sind nämlich, wir fangen von oben nach unten an, Braunschweig, klar, das lassen wir weg, Werder Bremen, Amateure, immer ein großer Name, VfL Osnabrück, okay, HSV, aber weder nur die Amateurversion, TuS Celle FC, Norderstedt, VfL Herzlake, Kickers Emden, Göttingen 05, Sportfreunde Ricklingen, Atlas Delmhorst, SV Wilhelmshaven und dann Concordia Hamburg, Altona 93, St. Pauli Amateure, Lüneburger SK und SV Lurup. Also Drittel der Liga findet in Hamburg statt und das ist alles ganz nett, sich das mal anzugucken. Aber da hätte es nun wirklich keine zweite Saison gebraucht, um das irgendwie noch zu vertiefen. Ja, ein paar Gegner sind anders, aber und dieses Thema besteht weiterhin. Der Meister steigt nicht auf. Es ist in der Nordostliga, es gibt Proteste dagegen, man hat diese Reform wieder verschlammt. es ist irrwitzig, muss man sagen. Also gerade wenn man, jetzt habe ich gerade die Vereine aufgezählt, wer alles in der Regionalliga Nord gespielt hat. Wenn man dieses ganze Spiel mal für die aktuellen Regionalligen weitermachen würde und gucken würde, wer dann da einen garantierten Aufstiegsplatz hat, wenn er gut genug, scheiße, um es mal kurz zusammenzufassen.
Ja, du sagst es. Aber um jetzt nochmal ein bisschen Glanz reinzubringen zu dem Trikot, Namen wie Jörg Sievers, Rasiewski, Otto Addo, Carsten Linke, Dieter Hecking. Und vor allen Dingen, wir haben in der 49. Folge über ihn geredet und müssen auch an dieser Stelle die besten Genesungswünsche für Kovacic schicken. Er hat in dieser Saison, die ja eine sehr wichtige Saison war für 96, weil man eben auch schnell in der Versenkung verschwinden kann, 25 Tore geschossen, ja, Gegner hin oder her, aber auch an dieser Stelle nochmal die besten Genesungswünsche und beteiligt euch weiterhin an der Spendenaktion für ihn.
Und können wir unterstreichen, und nachdem ich gerade so geschimpft habe, 2 dieser Tore schießt er beim 4:0 gegen Eintracht Braunschweig. Ne? Das ist, ich habe gerade so geschimpft, aber das war natürlich, unendlich viele Derby-Siege gibt es ja auch nicht.
Ein Derby-Held. Dann gehen wir zum 11. Trikot über, zu einem, ich muss lachen, ja, schwarz-weiß-grünen Trikot, sage ich mal. Christoph muss gleich nochmal auf die Details eingehen, das kann ich nicht in Worte fassen, was ich hier sehe. Es gibt mir so Mönchengladbach-Vibes. Wir haben hier Bahn, ich glaube ein niederländisches Unternehmen auf dem Bauch, auf der Brust. Reebok ist nun Ausstatter. Wir haben weiterhin die 96 im Kreis und wir befinden uns jetzt in der Saison 98-99 in der zweiten Liga.
Genau. Die dritte Liga haben wir dann hinter uns lassen können. Also klar, als 96er kann man nur absolute Solidarität zu den Relegationsreformen haben. 98 haben wir es aber auch nur mit viel Glück geschafft gegen Tennis Borussia Berlin. Waren dann in der zweiten Liga, haben das gleiche Trikot von 98-99 von Reebok, damals schon in der Regionalliga, dann auch in der zweiten Liga getragen, nur eben jetzt statt Gilde Pilsener mit Bahn, ein Softwarehersteller, für ein gutes Jahr. Das heißt, wir haben ein Jahr, da kommen wir aber gleich noch dazu, in der Saison drauf wieder gewechselt. Ja, dieses Trikot, das gibt ja, glaube ich, zu Recht diese Assoziation. Es ist schwarz-weiß-grün und vor allem auch sehr viel grün. Borussia Mönchengladbach, möchte ich dann nochmal einwerfen, hat viele Jahre, glaube ich, selber gar nicht gewusst, in welcher Reihenfolge sie ihre Vereinsfarben sortieren. Schwarz-Weiß-Grün sind wir, Mönchengladbach war schon alles, das nun mal nebenbei bemerkt. Aber du hast recht, das liegt natürlich daran, dass Reebok lange Jahre in der Zeit Ausrüster von Gladbach war. Und da erinnern wir uns an Steffen Effenberg in solchen Trikots. Nicht in diesem Template allerdings, aber dieses Template war zu der Zeit relativ beliebt. Witzigerweise übrigens auch bei Sportfreunde Ricklingen, die hatten auch so ein Reebok-Template in Blau. Ich fand es damals, muss ich mich jetzt outen, hübsch. Also ich fand das toll, als es kam. Jetzt sehe ich es auch irgendwie anders. es ist ein bisschen kurios mit diesen schwarz-grünen Streifen, die dann so ein bisschen ins Weiß übergehen. Ein bisschen so Airbrush-Optik. Das ist schon ein bisschen gewagt. Und man hat dann auch so eine runde Sponsor, so einen runden Sponsor-Ausschnitt. Ein ziemlich beliebiges Template sieht man, da kann man alles draufdrucken. Vielleicht noch eine Besonderheit, da ist das Bundesliga-Logo drauf. Die Bundesliga hat ja dann langsam angefangen, sich selbst zu vermarkten in diesen Jahren. Noch lange nicht so professionell wie jetzt, aber es ging schon los mit dem eigenen Logo. Man hat das versucht, immer so ein bisschen nach außen zu bringen. Wir sprechen von einer Zeit, in der der moderne Fußball immer höherer Geschwindigkeit sich entwickelt, was Fernsehgelder angeht, Vermarktung, Sport 5 war, glaube ich, auch schon auf dem Tableau, die Kinowelt, Kölmel sind da zu nennen, also erste Investoren kommen mit ganz großen Schritten in den Fußball rein. Tennis Borussia ist ein Konstrukt auch dessen. Und ja, in der Zeit ist dieses Trikot getragen worden. Ne? Wir haben hinten ja, du zeigst es gerade, Sven Fischer, großartig. Sven Fischer, eigentlich ein guter Mann, nie so ein richtig hundertprozentiger Stammspieler mit der Nummer 13, aber eigentlich recht beliebt bei den Fans. So ein Wirbelwind ist hinten drauf geflockt. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Dieses Trikot haben wir 99, 2000 auch getragen. Allerdings ist nach wenigen Spieltagen Bahn nicht mehr Trikotsponsor gewesen, wegen Zahlungsunfähigkeit oder Ähnlichem. Also man wollte eigentlich, damals hat man Bahn auch groß angekündigt, wir waren Expo-Stadt, designierte Expo-Stadt, Softwarehersteller, das war die Zukunft, 21. Jahrhundert, alles hat Optimismus geatmet und dann geht nach einem Jahr der Softwarehersteller pleite.
Erinnert mich ein bisschen an Brainhouse.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das ungefähr bei Brainhouse vor, da kommt einer mit einem Koffer, der sieht nach Geld aus, ist nichts drin, die Tür wird aufgemacht, die unterschreiben und ein Jahr später fällt er auf Upsi. Ne? Also ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, Blasphemie ist es nicht, ein bisschen... überspitzt, aber wir haben alle so eine 96-Idee an der Stelle.
Da gibt's ja viele Geschichten. Also Hanomag ist auch trist zu Ende gegangen und am Ende in einer ganz kuriosen Holding aufgelöst worden. Also da gab's auch einen Trikotsponsorwechsel schon. Also ist nicht der erste Pleitesponsor bei 96. Und wer springt ein? Wer hat's 1996 gemacht? Natürlich die Gilde Brauerei. Diesmal nicht mit Gilde Pilsener, sondern mit Gilde Ratskeller. Also ich gebe jetzt keine Kaufempfehlung, aber das muss man nur mal anmerken.
Und auch schon am 8. Spieltag, also es passiert ganz früh dieser Wechsel, am 8. Spieltag in Chemnitz spielt man mit Gilde. Da ist schon vorbei mit Bahn. Also im Endeffekt war es eine gute Saison tatsächlich nur, aber so war das dann. Und auch da gilt wieder bei diesem Trikot, wenn man dann überlegt, da gibt es wieder so verschwundene Gegner. Ich habe das ja vorhin bei manchen Trikots schon gesagt und über Tennis Borussia haben wir gerade geredet, als da dann das Geld weg war. Was spielen die jetzt? Oberliga, fünfte Liga, glaube ich, ne, und krebsen da so rum, haben nicht mal einen eigenen Platz häufig. Ist aber auch egal. Die Stuttgarter Kickers spielen zu der Zeit zweite Liga. Wattenscheid 09. KfC Uerdingen auch später ganz doll gelitten unter der Idee 50+1 ist schlecht. Und Rot-Weiß Oberhausen. Alles Vereine, die es irgendwie noch gibt, aber die natürlich ganz weit davon weg sind, in der zweiten Liga Fußball zu spielen.
Ein Detail noch. Gilde ist wieder eingesprungen in dieser Saison, zunächst mit Gilde Pilsener. Und ab 2000 kam dann Gilde Ratskeller auf die Brust.
Ich habe ja die ganze Zeit jetzt immer was zu dem Zuschauerschnitt gesagt. Jetzt sind wir 98, 99, der Durchmarsch in die erste Liga wurde knapp verpasst. Aber was haben wir für einen Zuschauerschnitt? Was schätzt ihr? Wo sind wir jetzt?
Ich würde sagen 98, 99, 27.000.
Ja, also ich kann nur in der Saison hat, glaube ich, 96 gegen Chemnitz gespielt. Und bei dem Heimspiel gegen Chemnitz meine ich mich an eine deutlich unter 5, ich behaupte, das waren 3000 Zuschauer oder so. Also das wird so ein bisschen hochgerissen, weil man in der Saison dann gegen Tennis Borussia am Ende bei dem Heimspiel 48.000 hat im Ende Mai, aber berühmt war es nicht.
Im Schnitt waren es 20.000, das ist ja schon. Da ist ja was dazugekommen. Was ist passiert in den Jahren, dass plötzlich, also ich meine, es hat ja auch immer was mit den Trikots zu tun, weil je mehr Leute jetzt da hingehen und sich dann vielleicht so ein Trikot auch mal kaufen und überziehen oder was weiß ich, gibt es die Trikots dann natürlich auch häufiger. Was ist in den Jahren passiert, dass man dann plötzlich von konstant unter 10.000 plötzlich einen Schnitt von 20.000 hatte und man war ja noch nicht erstklassig?
Wie immer sind das, glaube ich, mehrere Antworten. Also das müssen wir einmal gesamtgesellschaftlich einordnen. Der Fußball insgesamt verändert sich zu der Zeit ganz massiv. Wir hatten das eben schon angesprochen, zunehmende Kommerzialisierung, zunehmende Eventisierung mit allen Begleiterscheinungen, aber eben auch steigende Zuschauerzahlen. Und das macht natürlich auch bei 96 nicht halt. Also wir haben zum Beispiel mit RAN, so eine Fußballshow, die sehr stark eben auch auf Unterhaltung setzt, was es früher nicht gab. Da wurden die Spiele einfach gezeigt und emotionslos kommentiert. Es wird alles stärker vermarktet. Merchandise spielt eine große Rolle. Das ist so der Gesamtkontext, in dem sich das bewegt. WM 98, wenn wir daran denken, das sind schon die ersten WMs mit richtig fetten Nike-Deals für Ronaldo und so weiter. Adidas bei Frankreich mit Zidane. Also das ist die Epoche, in der wir sind. Und bei 96 hängt es dann auch noch damit zusammen, dass wir jetzt ja auf dem aufsteigenden Ast waren. Ich hatte es eben gesagt, die Expo 2000 steht vor der Tür. Hannover wird WM-Standort für die Bewerbung 2006, die noch nicht durch war, aber es war absehbar, dass Hannover sich bewirbt. Sportlich standen wir blendend da. Eine super junge Mannschaft, du hattest einige Spieler eben schon genannt. Wir haben noch gar nicht Fabian Ernst genannt zum Beispiel, also Asamoah auch nicht. Also
Sebastian Kehl übrigens
Sebastian auch, Kehl, ne? Also wir hatten eine wirklich talentierte, aufstrebende Mannschaft und Hannover hatte immer ein Publikum, das, wenn es drauf ankommt, dann auch wirklich in großen Zahlen gekommen ist, aber eben natürlich auch nicht in der großen Stärke dann da war, wenn es schlecht aussah, muss man auch dazu sagen. Aber die Zahlen gingen dann deutlich nach oben und wir haben auch das gehört dazu, 98, 99, ja 2 Jahre dritte Liga hinter uns. Es kommen aber auch wirklich Schwergewichte dann vorbei. Erst FC Köln ist abgestiegen mit Bernd Schuster als Trainer. Karlsruher SC ist abgestiegen. Beide zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte als Gründungsmitglieder, Erst FC Köln. Also das hat natürlich auch nochmal Zuschauer gezogen. Ne? Das ist so der Kontext. Und das entwickelt sich dann kontinuierlich die Jahre drauf dann immer Stück für Stück dann eben weiter.
Wobei wir noch, ich glaube, das ist 2000 gewesen, haben wir ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, 17.000 Zuschauer, also so im Rahmen, aus Versehen 10.000 Gästefans leider. Also mehr Gästefans als Heimfans. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei 96 schon jemals gesehen habe, wahrscheinlich nicht. Und das ja leider, das gilt bis heute, dass Hannover sehr begeistert angefahren wird. Das darf sich gerne ändern.
Gehen wir über zum 12. Trikot. Wieder ein Schmuckstück, wie ich finde. Ein weißes Trikot diesmal. Sponsor ist Gilde Ratskeller. Ausstatter ist zentral unterm Kragen Globetrotter. Die 96 haben wir im Kreis weiterhin in Schwarz. Es hat so ganz interessante Musterungen wieder so geprägte. Ansonsten aber relativ schlicht. Wir sind jetzt in der Saison 2000-2001. Mittelmaß in der zweiten Liga, kann man so sagen. Aber Jan Dzimak hat dieses Trikot getragen.
Ja, unter anderem. Ja. Du hast es gesagt, Mittelmaß war auch so ein bisschen das Gefühl, so die erste Euphorie nach dem Aufstieg war eigentlich eher weg. Und man hatte dann einen neuen Ausrüster bekommen, Globetrotter. Damit war man auch sehr unglücklich. Also Globetrotter ist so eine Handelsmarke von Karstadt. Die haben so Manswear gemacht, wie man das so nennt. So Lederjacken oder Kunstlederjacken und so ein Zeug. Und hatte man irgendwie gar keinen Bezug zu. Und die hatten auch mit Fußball nichts zu tun, haben aber dann angefangen, plötzlich Bochum und uns auszurüsten. Und wir fanden die Trikots richtig hässlich. Die wurden dann später zur Ikone, weil wir ein Jahr später damit aufgestiegen sind. Aber die waren bei den Fans damals sehr unbeliebt. Erstmal diese Applikationen, die wir hier haben, die waren bei dem Heimtrikot ja auch, beim Auswärtstrikot, und dann war es ein 96, also vielleicht ganz geckig, aber irgendwie mutet es nicht besonders hochwertig an. Ganz viele Streifen auch beim Roten und beim Grünen. Und was uns damals geärgert hat, wir haben auch in roten Hosen gespielt und in grünen Hosen. Und es war dann auch so, dass es in Chemnitz ein Spruchband dazu gab mit gute Trikots, schlechte Trikots und so eine Skizze dazu. Also bei den Fans war das sehr unbeliebt, sehr unbeliebter Ausrüster. Das hier ist jetzt wirklich eine Ausnahme, weil das ist eine sehr schlichte Version. Mhm. Und die ist wirklich wunderhübsch und hebt sich sehr wohltuend von diesen roten und den grünen ab, finde ich. Beim Grün ist übrigens der Grünton auch ein Problem, muss man auch dazu sagen. Das ist so ein Giftgrün. Mittlerweile ist es beliebt, das verstehe ich auch. So als Retro-Trikot hat es auch schon wieder einen Charme. Ich mag es eigentlich mittlerweile auch, aber dieses war eine wohltuende Abwechslung dazu, weil es so super schlicht ist. Ganz schöner schwarzer V-Kragen mit so schwarz-weiß-roten Bündchen. Nach meinem Geschmack viel zu viele Applikationen wieder. Also diese Glitzerrauten.
Ja, hat so ein bisschen was von Perserteppich. So.
Genau, also diese Glitzerrauten verstehe ich auch nicht ganz, was das soll. Aber man muss ja nicht so genau hingucken, wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift. Ist es ein sehr schlichtes, wunderschönes Trikot, ne, finde ich. Also auch dieser Sponsoraufdruck ist wirklich schön. Und es ist super rar. Wir haben nur zweimal damit gespielt. In Reutlingen und in Nürnberg. Insofern auch ein begehrtes Sammlerstück und sehr schönes Ding. Und klar, du hast Jan Dzimak genannt, ist natürlich eine polarisierende Person, sag ich mal. Auch in der Fanszene damals, nicht nur positiv besetzt, hat ja viele Äußerungen auch getätigt, ist jetzt auch nicht unbedingt ein nahbarer Typ. Aber recht hast du natürlich mit der Bewertung, sicherlich einer der größten Fußballer, der hier gespielt hat.
Hilft aber auch nichts bei diesem Trikot. Die zwei Spiele, du hast es gerade gesagt, in Reutlingen 3-0 verloren, in Nürnberg 2-4 verloren und weil beide in Rot gespielt haben. Warum nicht auf dieses eklig grüne Auswärtstrikot dann ausgewichen wurde, wissen wir nicht. Das hängt übrigens im Fanshop, ne? Zwischen Schale und Pokal, ohne Sponsor allerdings. Also es ist eine B-Jugend-Version, hast du, glaube ich, mal gesagt. Aber das ist dieses Giftgrün. Muss man mögen. Ausstellungsstück super zum Angucken, zum Anziehen, ja. Und zu diesem Spiel in Nürnberg in dem Trikot, das ist insofern ganz kurios, das war sonntags und an dem Donnerstag davor hat 96 in Fürth gespielt, nicht in diesem Trikot. Ich weiß nicht genau, ob die zwischendrin nach Hause gefahren sind, ich bin's nicht und deswegen war ich Sonntag total froh, dann nach Hause zu können, nachdem das zweite Spiel auch abgehakt war und immerhin wurde ich dann mit diesem Spiel in diesem Trikot belohnt.
So, dann gehen wir weiter zu Trikot 13 und jetzt wird es emotional. Das ist genau so ein Trikot, wie ich das eben meinte. Ne? Man sieht das und man weiß sofort, welcher Spieler das anhatte. Es ist ein Torwart-Trikot, ein schwarzes Torwart-Trikot. Sponsor ist TUI Fly. Der Ausstatter ist Diadora. Was jetzt hier in unserer Timeline besonders ist, Christoph, vielleicht kannst du da gleich noch kurz drauf eingehen. Wir haben ein neues 96-Wappen. Also das 96-Wappen ist jetzt schwarz-weiß-grün, farbig. Und ja, das ist ein schwarzes Trikot mit so roten Streifen, die runtergehen. Und es ist ganz klar, das hat Robert Enke getragen in der Saison 2007-2008. Mir fehlen gerade die Worte.
Ich steige einfach mal ein. Ja. Man sagt ja immer, forget the details, remember the feeling.
Ja.
Das ist auch der richtige Ansatz im Leben. Wir müssen jetzt mal das Gegenteil machen als Archivare.
Mhm.
Und fangen wir einfach mal mit den Details an.
Ja.
Genau, Diadora ist der Ausrüster. Diadora ist ein italienischer Ausrüster, der gar nicht so fürchterlich häufig zuvor im Profifußball in Deutschland Fuß gefasst hat. Durchaus natürlich in Italien, aber 96 war schon eine Art Premium-Partner für Diadora, als sie angefangen haben, 2005. Und das ist jetzt die dritte Saison mit Diadora und die letzte. Sind nicht die schönsten Trikots von Diadora in dieser Saison. Die anderen waren besser, fand ich, aber das ist Geschmackssache. War aber ein etablierter Partner. Und wir sind im sechsten Jahr mit dem Hauptsponsor TUI. Das heißt, wir hatten 6 Jahre dieses berühmte TUI-Lächeln auf der Brust. Jetzt ist zum ersten Mal TUI Fly. Das ist so eine, damals eine kurzzeitige, sehr kurzlebige Billigfluglinie, sag ich mal, von der TUI gewesen. Wir sind danach wieder auf TUI zurückgewechselt. Der Kosmos, in dem wir uns da bewegen, ist der eines sehr etablierten Erstligisten. Also wir haben diese Partnerschaft mit Diadora, mit TUI und wir sind im wievielten Jahr sind wir jetzt schon in der sechsten Saison in der ersten Liga, sind eigentlich fest etabliert. Schon so etabliert, dass die Fans eigentlich mehr wollen und immer schon ein bisschen nach oben schielen und sich fragen, warum spielen eigentlich andere Mannschaften ständig Europacup und wir nicht. Also das war so ein bisschen die Grundstimmung. Und das ist eine Saison, in der wieder mal Robert Enke auch großartig gespielt hat. Das ist ein Jahr, wir sprechen ja 2007, wenn wir bei der Saison anfangen, von einem Jahr, da ist ein Jahr schon Oliver Kahn zurückgetreten und Jens Lehmann war die deutsche Nummer 1 und eigentlich ist Robert Enke die klare Nummer 2. Also es gab natürlich noch einen Hildebrand, es gab einen René Adler, es gab Tim Wiese, aber es war klar, Robert Enke ist eigentlich die Nummer 2, ganz sicher. Und es war auch absehbar, dass Jens Lehmann nach 2008 zurücktreten wird und Robert Enke dann die Nummer 1 wird. Das war eigentlich gesetzt. Es gab dann immer schon die ersten Spitzen so, reicht das denn, ein Torwart von Hannover 96 als deutsche Nummer 1 und so weiter. Gibt es auch berühmte Zitate von Tim Wiese. Das führt jetzt alles zu weit, die sind auch wirklich zu blöd, um die hier nochmal zu wiederholen. Aber eindeutig war die Klasse von ihm. Er ist auch Nationaltorwart, hat auch seine ersten Spiele gemacht dann für Deutschland. Und letztlich ist man in der Saison Achter geworden, was tatsächlich, man kann sich heute gar nicht mehr so vorstellen, fast ein bisschen enttäuschend war.
Und trotzdem habe ich es gefunden, es war es die beste Platzierung in der ersten Liga seit 1964-65.
Ja, das ist korrekt. Aber man hatte halt Chancen gesehen, nach oben zu kommen und die waren auch nicht ganz unberechtigt und ein bisschen Federn gelassen am Ende der Saison. Und da hat man, jetzt im Nachhinein sieht man ja, wie die Ansprüche sich da entwickelt haben. Aber klar, man hatte eigentlich auch durchaus einen Grund für diese Ansprüche, weil man eine relativ potente Mannschaft zusammen hatte. Ein nagelneues WM-Stadion. Das ist gerade erst 2 Jahre alt, wenn man so will. Eine gewisse Finanzkraft, die da war und hat gar nicht so zu Unrecht nach oben geschielt, aber letztlich hat es nicht geklappt. Die 96 hattest du noch angesprochen. Das ist eine schwierige Zeit für Freunde der Wappenkunde und der Heraldik, weil 96 da sehr viel experimentiert hat in den Jahren. In diesen Jahren ist auch dieses berühmte Zitat der Marke entstanden. Da wurde auch dann diverse Studien außerhalb Niedersachsens vergeben, die sich dann da ausgetobt haben und da gibt's wirklich grausige Experimente mit Lichtreflexen und Banderolen und die Roten und Established 1896 und sowas, was da alles nichts verloren hat. Das ist jetzt relativ clean geraten. Das ist einfach nur unsere klassische 96, über die wir geredet haben, in grün ausgefüllt. Das ist aber noch nicht die 96, wie wir sie jetzt nutzen. Die ist erst ein paar Jahre später gekommen, 2 Jahre später, glaube ich. Und da ist nämlich die 96, wie wir sie jetzt nutzen, da gehen die Zacken außerhalb der 96 raus. Aber es ist ein bisschen anders gelöst als hier und die 9 und die 6 haben eine weiße Füllung und keine grüne. Die ist aber von den Proportionen gelungener. Also ich bin auch Traditionalist und ich freue mich immer an alten Wappen. Ich finde die jetzige Lösung aber stringent. Also sie bildet halt die 96, wie wir sie eigentlich nutzen, relativ klar und modern aus. Das hier war noch so eine ungewisse Phase, da hat man eigentlich das alte Wappen einfach nur mit Grün gefüllt und dann immer so ein bisschen rumexperimentiert. Also eigentlich keine ganz so gute Zeit, wobei eine schwarz-weiß-grüne 96 auf dem Trikot erstmal gut aussieht, aber wir sind dann später mit dem Logo, haben wir uns dann dahin entwickelt.
Die Saison gehört auf jeden Fall, ich habe mir gerade nochmal die Tabelle angeguckt und das ist glaube ich auch ein gefühlter Wert, aber wir haben diesen überragenden Torwart, Robert Enkel, der hält, also 96 spielt 5-0, mir ist völlig klar, das liegt nicht nur am Torwart, aber wir wissen alle, was der für grandiose Leistung abgeliefert hat. Und am Ende der Saison ist Hannover 96, wir haben es gerade gehört, 8., Eintracht Frankfurt 9., ein Platz dahinter, 3 Punkte weniger. Und das ist so eine Phase, die hält in meinem Gedächtnis, ohne es ganz genau belegen zu können, eine Zeit. 96 und Eintracht Frankfurt sind auf Augenhöhe. Eintracht Frankfurt hat mehr Zuschauer, ist der größere Verein am Ende, aber sportlich ist man eine Art auf Augenhöhe und das geht dann, wie wir alle wissen, so weit auseinander. Was Frankfurt die letzten Jahre gemacht hat, was 96 gemacht hat, wir wissen das alle, aber auch das verbinde ich mit Robert Enke, mit dieser Saison, mit diesem Bundesligaspielen.
Und genau, wir sind ja noch davor, bevor wir dann diesen Bruch hatten, kommen wir gleich noch dazu, und dann wieder den Aufstieg in den Europapokal, trotzdem ja etabliert und hatten eben Ansprüche entwickelt, weil durchaus viele Spieler für 96 gespielt haben, die zum höheren Regal gehörten. Also Mertesacker ist Nationalspieler geworden, wir haben Mike Hanke als Nationalspieler verpflichtet, Thomas Bredaric ist Nationalspieler geworden, Fredi Bobic ist bei uns vorher Nationalspieler geworden.
Sabolt Husti.
Husti, genau. Ja. Wir haben Michael Tarnert als Stammspieler von Manchester City gekauft. Also auch das ist eine Sache, die jetzt heute vielleicht noch unmöglicher, also logischerweise hat sich Manchester City vielleicht auch ein bisschen anders entwickelt. Nur das ist ja trotzdem damals von Manchester City auch ein etablierter Premier League-Verein. Also man hat das schon eigentlich sich daran gewöhnt, dass man im großen Fußball mit bekannten Namen agiert in Hannover. Also man war es gewohnt, dass alle Neuzugänge, dass man die kannte. Und das hat sich dann später dann nochmal wieder geändert.
Ja, sehr schön, dass ihr das habt, dass ihr das mit ausgewählt habt. Hat, glaube ich, Platz in dieser Ausstellung, einen wichtigen. An dieser Stelle möge er in Frieden ruhen, Robert Enke. Denn auch das nächste Trikot, das 14. und letzte Trikot, was wir uns jetzt heute anschauen, hat mit Robert Enke zu tun. Es ist ein Trikot von Under Armour. Wir sehen so diesen Tui-Smiley auf dem Bauch, auf der Brust. Wir haben das schwarz-weiß-grüne 96-Wappen und zentral unter dem Kragen ist die schwarze 1 im Kreis in Erinnerung an Robert Enke. Sicherlich das emotionalste Trikot in der gesamten Trikot-Historie von Hannover 96.
Ich fang mal wieder ganz unromantisch mit ein paar Trikot-Details an. Under Armour hattest du gesagt, das passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Wir waren etablierter Bundesligist. Wir hatten die Geschichte mit Diadora. Jetzt kommt Under Armour, das ist ein Ausrüster aus den USA, der eigentlich, ja, wie der Name schon sagt, eher Unterwäsche für Sportzwecke herstellt und im Football ganz aktiv ist und hat seinen ersten dicken Profifußballverein am Wickel. Das ist 96. Also wir sind quasi Europapremiere oder Fußballpremiere von Under Armour gewesen. Die haben das auch relativ groß eingeführt. Da gab es so eine Art Meile vorm Hauptbahnhof mit so einer Aktion von Under Armour. Also die haben das schon sehr ernst genommen. Da fühlt man sich als 96er natürlich auch gesehen durch sowas. Das ist jetzt das zweite Jahr mit Under Armour, ein relativ klassisches Design. Und wir sind eigentlich ganz normal in die Saison gestartet und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Sportlich betrachtet war es dann auch wirklich ein Höllenritt, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, und ich denke, das wissen auch die meisten, aber es war wirklich mit vielen Kraftanstrengungen verbunden, diesen Klassenerhalt zu schaffen, und symbolisch ist natürlich diese 1, die DFL dann erlauben musste, also es sind keine zusätzlichen Beflockungen von Trikots erlaubt, neben dem Trikot und dem Ausrüster und dem Sponsor. Da hat die DFL eine Ausnahmeregelung eben gemacht, dass die Spieler mit der 1 laufen. Und das ist jetzt eine Version von Hanno Balic. Also vielleicht auch eine ganz zentrale Figur in dieser Saison gewesen, in dieser Klassenerhaltssaison.
Das wird allen so gehen, die das hören, die dieses Trikot sehen, die Robert Enke am Spielen sehen, die um diese schlimme Erkrankung, seine Geschichte wissen, und das dann in diesem Schaufenster, das ist schon so ein bisschen Gänsehaut, wir haben kurz darüber nachgedacht, aber seine 1 hängt daneben, seine 1 vorne auf dem Trikot. Das ist schon sehr sinnbildlich für diese Lage in der Zeit.
Ja, und wir haben, Gianni und ich haben vorhin im Auto auch darüber nachgedacht, ne? Dass sowas, so ein zusätzlicher Aufdruck, das ist ja schon zumindest im deutschen Fußball, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich einmalig.
Ich meine, dass es so war, dass es ein Wunsch aus der Mannschaft war, das zu symbolisieren. Und erstmal ist das nicht genehmigungsfähig bei der DFL, aber man hat es dann eben erwirkt, dass sie dann so spielen durften und sie haben dann damit weitergespielt.
Ja, dann danke ich euch für diese Präsentation der 14 Trikots. Zum Abschluss möchte ich euch aber nochmal beide persönlich fragen, was ist denn so, auch unabhängig jetzt von den 14 Trikots, die wir heute uns angeguckt haben, euer All-Time-Lieblingstrikot von Hannover 96?
Meins ist tatsächlich das Einbecker im Diamond-Template. Das ist, wie das so oft ist im Leben, eine Leidenschaft, die man als kleiner Junge entwickelt hat, die hört nie auf. Das ist mit 96 so und das ist mit diesem Trikot so. Ich kann es gar nicht erklären. Eigentlich ist es keine besondere Saison gewesen. Ich finde es eigentlich auch objektiv gar nicht besonders hübsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber irgendwie hat es mich so mitgenommen, das wäre eigentlich immer mein Favorit.
Ich nehme Trikots wahr und freue mich, nähere mich dem, glaube ich, eher über Erfolge. Und deswegen ist dieses Auswärtstrikot aus der Europapokalsaison, das 96 in Sevilla getragen hat, es ist total hässlich, ich finde es nicht schön, aber dieser Moment ist so großartig. Das ist mein 96.
Ja, aber man merkt bei euch beiden, dass es jetzt nicht unbedingt um modisches Bewerten geht, sondern um das, was man damit verbindet. Würde mich mal interessieren, was ihr da draußen sagt. Was ist euer Lieblingstrikot? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Euer Lieblingsausstatter?
Ich würde schon sagen, einfach von den klassischen Templates her, ist es einfach Adidas. Also bei Fußball kommst du bei Adidas nicht drum rum. Das ist Quatsch. Also da kann keiner was anderes sagen, finde ich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Bei 96 finde ich schon auch Diadora sehr gut. Ich mochte Diadora. Ich mochte, dass sie Ausrüster wurden damals. Sie haben auch gelungene Versionen gemacht, zumindest die ersten beiden Jahre. Naja, oder sagen wir ein Jahr. Und ich bin aber auch mit Macron ganz zufrieden. Ich finde, Macron hat ein ganz schlüssiges Design, rüstet vernünftige Mannschaften aus. Habe ich gar nicht viel zu meckern.
Okay.
Ich hätte mir neben Adi das natürlich immer noch Umbro gewünscht. Das ist seit letzter Saison, hat sich das jetzt erledigt. Aber auch da, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses aktuelle Trikot, ich glaube, dass man kein besseres wird herstellen können, so rein optisch. Das finde ich einfach sehr, sehr gut. Und deswegen ist es vielleicht tatsächlich, so wie du sagst, auch Macron. Also die machen einfach sehr, sehr viel richtig, machen keinen Quatsch. Das ist ja beim Fußball schon mal so, wenn irgendwer keinen Quatsch macht, dann ist ja schon sehr viel erreicht.
Wir haben letztens eine interessante Hörerfrage reinbekommen, auf die wir noch nicht antworten mussten. Wenn ihr euch einen Sponsor für 96 wünschen könntet, einen Trikotsponsor, was wäre das?
Das ist eine schwierige Frage, ne? Zumal wir ja auch Dinge wirklich gänzlich unkommerziell betrachten gerne.
Ja, aber da kommt natürlich auch, ne, dieser Aspekt, ja, Regionalität,
genau,
aber auch Aussehen. Also zum Beispiel Einbecker,
ja,
ist jetzt kein regionales Bier. Die, ja, Schrift sieht aber phänomenal aus. Wir wissen, haben wir eben gesagt, die Saison war schwierig, aber wer wäre das?
Ja, wir leben in Zeiten der Transformation. Also ich als Hannoveraner bin natürlich auch Freund, wenn sich dieser hannoversche Industriestandort irgendwie auch abbildet. Deswegen ist natürlich in der Tradition von Hanomag vieles denkbar. Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum sehe ich die Conti als Sponsor von der Champions League und von Olympique Lyon, nicht von 96? Die Frage stelle ich mir übrigens immer noch. Aber für Firmen wie Pelikan zum Beispiel ist es schon wieder zu spät, weil die gar nicht mehr existent sind. Aber natürlich sehe ich das immer durch eine Hannover-Brille, weil 96 ist für mich ein Verein der Stadt und 96 ist für mich ein Repräsentant der Stadt. Und das möchte ich eigentlich, dass man das nach außen auch richtig wahrnimmt. Insofern finde ich auch den aktuellen Sponsor vertretbar aus diesen Aspekten her. Und regionales Bier geht natürlich immer, ne, ist klar. Also das matcht einfach prima. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir auch mal mit Herrenhäuser aufläufen. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
Ich würde ja sagen, wenn ich mir einen Sponsor aussuchen darf, also erstmal, ich will gar keinen, ne? Also das sieht ja am allerbesten aus.
Das ist natürlich, wir sind ja ganz klar.
Das ist klar, dass das nicht mehr geht. Deswegen würde ich sagen, eine größere Firma aus Hannover, vielleicht Hannover 96 als Sponsor bei Hannover 96. Das finde ich gelungen, funktioniert aber nicht. Und deswegen finde ich, das habe ich, glaube ich, in dem letzten Podcast, also ziemlich sicher da schon gesagt. Und das Heise kommt aus Hannover erstens, ist jetzt inhaltlich unverdächtig, ist irgendwie nicht Wiesenhof oder so. Und dieses Zugeständnis, dieses 130-Jahre-Trikot mit sozusagen eingedampftem Sponsor zu machen, also Ton in Ton, das finde ich total super. Also das macht sie sympathisch für mich.
So, wann treffen wir uns denn jetzt heute Abend? Wann geht's los und wie lange sind die Trikots in der Passerelle zu sehen?
19 Uhr geht's los, wird ein lockerer Umtrunk, also wer Lust hat vorbeizukommen, kommt vorbei. Wir werden noch die Restposten der Patrick-Trikots, wie wir heute gelernt haben, Saison 92-93, Replika verkaufen können, die sehr begehrt sind, also kommt und sichert euch was. Und die Schaufenster sind ja rund um die Uhr zu besichtigen. Also wir haben vor, nochmal eine neue Ausstellung zu machen, aber das wird wahrscheinlich dann erst Ende September, Anfang Oktober der Fall sein.
Genau, also 24/7 ist das jetzt zu sehen und ich ahne, dass wir nach der nächsten Ausstellung noch eine Ausstellung machen, weil wir ja noch etliche Sachen, die wir nicht gezeigt haben, im Keller haben. Jetzt sind wir gespannt, wie viele Leute das hier interessiert, was wir gemacht haben, außer denen, die wir hier gerade sitzen, aber wir sind ganz guter Dinge.
Naja, der Trikot-Hype ist ja gerade da und Lücken habt ihr trotzdem noch und deswegen auch wie in der letzten Folge mit euch wieder der Aufruf, sollte Opa, Oma, Tante, Onkel noch irgendwas auf dem Dachboden liegen haben, was in die Richtung Trikot geht, meldet euch bei Jannis und Christoph. Es ist einfach eine schöne Sache. Klar kann man damit Kohle machen, aber wie Christoph das vorhin so schön gesagt hat, man kann dann damit auch nicht aufhören zu arbeiten. So viel Geld wirft das auch nicht ab. Und was Jannis und Christoph mit dem Trikot machen, merkt ihr ja gerade, nämlich Identitätsbildung, ne? Dass die ganze Stadt eben davon was hat, hier durch die Passerelle geht und in die Geschichte des Vereins und in der Stadt, der Stadt eintaucht und das hat doch viel, viel mehr Wert als, keine Ahnung, ein Tausender, den man für ein altes Retro-Trikot dann bekommt. Vielen Dank euch, ich wünsche euch heute eine schöne Veranstaltung, viel Spaß und wir freuen uns schon, wenn wir uns wiedersehen zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.